So, Totti, wenn ich das richtig lese, war unser heutiger Gast ein Lehrer.
Ja.
Und zwar in Werken.
In Werken, genau.
Gibt's das noch?
Ich weiß gar nicht. Das weiß ich auch gar nicht.
Kriegen wir noch raus. Aber wie lief's da so?
Befriedigend. Note 3. Ja, ich habe mir immer zwei linke Füße gewünscht, aber zwei linke Hände dafür bekommen. Ja, war nicht so.
Gelbe Karte. Lasst uns mit dem Podcast beginnen.
Moin, Totti.
Hallo, Christian.
So, gelbe Karte wegen Podcast-Verzögerung haben wir jetzt schon mal abgeholt.
Ging schnell.
Was ist hier los?
Ja.
Das muss man sich hier schon im eigenen Wintergarten anpfeifen lassen. Ne?
Ist so.
Ja, aber wir brauchen nicht lange drum herum reden. Wir haben ja schon letztens mal einen Post rausgehauen. Weiß jeder, wer heute hier ist.
Ja.
Ist vor allem, unser Gast ist vor allem als Schiedsrichter bekannt und vielleicht auch gefürchtet. Finden wir alles raus. Moin, Bernd Schmidt.
Moin.
Schön, dass du da bist.
Alles klar. Ich bedanke mich für die Einladung.
Wenn die Spieler meinen Käfer kommen sahen, da wussten sie schon Bescheid, hast du mal gesagt. Was wussten sie denn da genau Bescheid?
Dann wussten die Bescheid, dass ich mich nicht in Anführungsstrichen verarschen lasse, sondern meine Linie durchziehe. Und auch dann wussten die Spieler genau, dass sie mit entsprechenden Strafen zu rechnen haben. Und zwar stammt dieser Ausspruch von einem Spiel bei Amicia Papenburg. Das Spiel davor, das waren 14 Tage vorher, war ich angesetzt, hatte ich also Spiel, das war, glaube ich, Amicia Papenburg gegen Schwefing in der Bezirksliga Mitte, war das, glaube ich. Und da hatten wir einige Schwierigkeiten. Ich hatte jetzt zwei junge Linienrichter mit. Der eine war Heinrich Nanninger Junior. Der war am Abend vorher Niedersachsenmeister der Junioren im Boxen geworden, also A-Junioren.
Das ist nicht so verkehrt, so einen dabei zu haben, oder?
Nee, er war als Schiedsrichter, das möchte ich nicht beurteilen, aber als Linienrichter war er perfekt.
Ja.
Ein super Linienrichter, er war also mit der beste Linienrichter, den ich in meiner Karriere in der Bezirksliga mit hatte. Weil er war immer unwahrscheinlich aufmerksam und alles. Und da passierte Folgendes. 5 Minuten vor Schluss zeigte er mir an, dass der Verteidiger von Papenburg dem anderen eine gelangt hatte. Ich hin, rote Karte, Feldverweis. Dasselbe passierte 2 Minuten später an der Auslinie. Säbelt er von Papenburg den um. Freistoß, wieder Feldverweis. Und das war schon, bis das dann ausgewählt war in der Nachspielzeit. Der Spielstand war 2-2 und dann kommt der Ball vor das Tor, der von Schwefing köpft den rein, 3-2 für Papenburg, ich habe gar nicht keinen Anschluss mehr machen lassen, Schluss. Und dann ging, üblich war damals auch immer noch Sportgruß,
ja.
Und dann Ergebnis bekannt geben und dann gingen wir vom Platz und dann kam der Betreuer von Papenburg und schmiss uns ständig die Reservebälle in die Füße. Und da drehte Nanninger sich um und sagte, machst du das nochmal? Ich bin gestern Niedersachsenmeister geworden im Boxen. Ich hau dir eine vor die Fresse. Und dann war Schluss. Auf einmal hielten alle Abstand und es ging auch keiner in die Kabine. Wir konnten duschen gehen. Das war früher auch immer so ein Problem. Viele Schiedsrichterkabinen hatten ja keine eigenen Duschen. Heutzutage ist es ja nicht mehr so. Und dann musste man immer mit den Spielern duschen, dann hat man sich schon überlegt. Wenn die Heimmannschaft gewonnen hat, hat man mit der Heimmannschaft geduscht. Wenn die verloren hat, dann ging man zum Gegner. Und da waren, also in dem Moment waren unsere waren Duschen frei, wir haben schön geduscht. Und dann habe ich aber gesagt, wir mussten ja dann in der Gaststätte, die Vereinslokal, unser Geld holen. Es war ja damals, wurde noch nichts überwiesen, wir mussten immer noch kassieren. Und dann habe ich einen Linienrichter hingeschickt, gesagt, hol du das Geld, dann ich dahin gehe, ich habe nur Ärger mit denen. Und das in Papenburg war so, dass alle die Schiedsrichter immer eingeladen wurden, nach dem Spiel zum Essen. Also gab es Schnittchen und dann konnte man hingehen, nicht sagen. Wir sind aber nicht hingegangen dem Mal und sind dann gesagt, geh du hin, hol das Geld, ich kriege meine Quittung hier und dann hauen wir ab. Aber ich wusste schon, dass ich in 14 Tagen dort wieder erscheine.
Oh.
Und ich fuhr einen 1303 grauen Käfer, Spritfresser hoch 3. Und dann, wo die mich sahen, dass ich da ankam, Da sahen die, und da haben sie mich also seitdem, wenn ich da war, immer bewirtet, als wenn nichts, also wenn gar nichts gewesen war. Und dann habe ich mal gefragt, was dann das gekostet hat. Und ich habe ja das alles notiert, dass sie uns also da auch da gewohnt haben. Und dann mussten die über 350 D-Mark an Strafe bezahlen. Und seitdem, wenn ich kam, war das also, oh, Schmidt kommt, wir brücken nichts morgen, dort passiert nichts. Und das war so, dass daher stammt der Spruch.
Nicht schlecht. Ja, gibt's echt, ne? So Schiedsrichter, wenn man dann liest, so, oh, der pfeift, ja. Mit dem nicht so viel reden, das oder stimmt, ja. Sonst irgendwie, ja. Die lassen alle Fouls oder alles Härte durchgehen, ja. Nur dass nur nicht mit denen reden, also gibt's ja sehr spezielle Typen, da weiß man das anscheinend.
Ja, ja. Es gab ja auch in Emden einen Schiedsrichter, der bekannt war, dass man also sehr hart spielen konnte, aber nur nicht meckern durfte.
Ja.
Nicht? Der Name, ich will den Namen nicht nennen, aber den, Tolli, du kennst ihn. Und das war ja auch so, dass jeder Betreuer und auch unter den Schiedsrichtern wird kommuniziert.
Ja.
Und das ist heute noch so. Und dann wird, wenn du bei irgendeinem Verein schlechte Erfahrungen gemacht hast, irgendwo wird das weitergegeben.
Ja.
Ob bewusst oder unbewusst, irgendwie wird das weitergegeben. Und das irgendwo hat man das gespeichert und dann, obwohl es nicht sein soll, man soll ja immer neutral sein, bloß wenn du ständig bei denselben Vereinen Ärger hast, dann ist es schwierig, sich neutral zu verhalten, weil man ist auch nur Mensch, irgendwann hat man auf Deutsch gesagt, die Schnauze voll, und dann kommt es auch zu Reaktionen und auch vielleicht zu Regelauslegungen, die nicht unbedingt hundertprozentig sind.
Ich glaube, manchmal verlangt man da auch zu viel von Schiedsrichtern, die sollen immer alles ausblenden und so, wie du gerade sagst, ganz normale Menschen. Also das hat man ja im Hinterkopf, da kannst du ja gar nichts, wie willst du das ausblenden immer, ne?
Ja, also. Vor allen Dingen, man muss als Schiedsrichter ein sehr dickes Fell haben. Man muss also sich vieles anhören, man darf nicht alles hören, aber ich habe mir immer gesagt, also sobald es unter die Gürtellinie geht und persönlich wird, dann jetzt also alles andere. Ich meine, ich habe selber 50 Jahre Fußball gespielt und weiß, dass also man sagt schon mal was und das muss man also auch unterscheiden können.
Ja.
Es gibt viele, die sowas nicht unterscheiden können, aber die auch dann sehr empfindlich reagieren. Nicht? Nur das muss man, im Grunde muss man das abkönnen. Und wenn man mal wirklich mal in einem Zweikampf einen vor die Socken kriegt, wie man in Anführungsstrichen sagt, dann muss man das mal hinnehmen. Man muss als Schiedsrichter ja in Sekunden schnell entscheiden. Und das muss ich beurteilen. Und wenn ich sage, für mich war das nichts, dann lasse ich es laufen. Nur in diesen Sachen muss ich dazu sagen, kann man sehr häufig sehen, ob ein Schiedsrichter früher selber Fußball gespielt hat oder nicht.
Ja.
Ein Schiedsrichter, der Fußball gespielt hat, beurteilt manche Szenen anders und lässt auch einiges sicherlich mehr laufen als einer, der überhaupt noch nicht Fußball gespielt hat und dann das alles, ne?
Also du sagst, du hast ja auch immer selber Fußball gespielt, dann wurdest du Schiedsrichter. Was warst du denn lieber?
Mir hat das Schiedsrichter, also ich bin ja heute noch aktiv, mir hat die Schiedsrichter immer sehr viel Spaß gemacht. Ja. Hat mir immer sehr viel Spaß gemacht und ich habe es immer gerne gemacht.
Ja, sonst machen wir es nicht so lange.
Nee. Nö. Und vor allen Dingen, ich muss sagen, ich bin auch nur auf vielen Plätzen gewesen und wenn ich da jetzt komme, auch als Zuschauer, ich darf mich überall noch wieder sehen lassen.
Das ist auch was wert.
Und also da muss ich also, sage ich mir im Nachhinein, auch in meinem Alter, kann ich nicht so viel verkehrt gemacht haben.
Ja.
Nee? Einige meckern natürlich immer.
Das gehört
aber
dazu.
Das ist so. Ich meine, ich kann noch eine Anekdote erzählen. Wir waren im Anfang dieses Jahres zum G-Fußballturnier in Völln.
Ja.
Dort traf ich, spielte da auch der BV Papenburg mit. Dort traf ich einen Spieler, der guckte mich an. Sagte, dich kenne ich. Ich sagte, dich kenne ich auch. Ich sagte, du hast früher bei Amisa Papenburg gespielt und warst Postbote. Ja, stimmt, sagt er. Ich sagte, dich habe ich vor 25 Jahren auch schon vom Last geschmissen. Ja, das stimmt. Da hast du auch recht gehabt, war berechtigt.
Das wusste er auch noch.
Ja, das wusste er noch. Das war also.
Stark.
Das sind so Anekdoten, die man so im Nachhinein.
Ne? Aber dass du dich da so gut dran erinnern kannst, sind das so ausgewählte Sachen oder hast du generell so ein bisschen Elefantengedächtnis?
Nö, ich habe also, man trifft ja auch jetzt so in Zwischenzeit, weil ich gucke mir auch noch viele Fußballspiele an, man trifft ja auch alle viele ehemalige Spieler wieder, die man kennt und die natürlich früher in wo sie jünger waren, vielleicht sehr hitzig waren, aber jetzt im Alter kam so ein bisschen Abgeklärtheit dazu. Ja. Und dann, und normalerweise war es immer mein Thema, was im Spiel ist, ist okay, und nach dem Spiel muss das vergessen sein. Man muss sich dann also noch wieder in die Augen gucken können und sagen, man muss auch als Schiedsrichter mal zugeben, ich habe einen Fehler gemacht, ich habe es so gesehen. Wenn du es anders gesehen hast, okay, beim nächsten Mal werde ich mal gucken, was man da machen kann. Mhm.
Toddy, du hast gerade gesagt, Bernd war dein Lehrer, Werkenlehrer.
Ja.
Was hast du sonst, gibt es sonst Berührungspunkte zwischen euch? Hat er dich mal gepfiffen? Oder irgendwie?
Als ich noch bei der EFAG gearbeitet habe, beim Betriebsfußball, das ein oder andere Mal, bei Mühe auf dem Müllberg.
Ja.
Hast du uns gepfiffen, Sportwoche Wiebelsum natürlich.
Ja.
Und ich meine, in meinem ersten Herrenjahr in Lokwa 2012, nach dem Finale daheim, haben wir auch noch auf Borkum verloren. Ich meine, da hast du auch gepfiffen.
Stimmt, da war ich mit auf Borkum.
Warst du mit, ne?
Ja, da war ich mit, ja.
Ja, das sind die Erinnerungen, oder?
Ja, böse Erinnerungen, ne? Ja. Erst Bayern gegen Chelsea am Vorabend. Es muss so gewesen sein.
Sonst hätten wir verloren.
Ist er mit uns mit der Fähre gefahren, hat uns verpfiffen und ist mit der Fähre mit uns zurückgefahren.
Ja, das ist ja bei den Borkum-Fahrten. Also ich bin ja häufig auf Borkum gewesen, weil das ist für einige wohl ein Schrecken. Also mir hat das nie was ausgemacht, nach Borkum zu fahren, obwohl man ja sagen muss, der ganze Tag ist hinüber.
Ja.
Ne?
Ja, ja.
Und auf der Hinfahrt also hält man sich ja zurück, und dann auf der Rückfahrt sind ja die meisten Mannschaften, die nach Borkum fahren, gut bestückt mit Getränken. Und dann kann man sich, also, und dann wird man häufig, also ich bin bisher immer noch eingeladen worden zu einem Bier, und dann unterhält man sich, und dann ist die Sache auch gelaufen.
Natürlich.
Ja, guck. Wir gehen gleich nochmal genauer auf die gesamte Karriere ein. Toddy hat da auch wieder ein bisschen was vorbereitet an Sprachnachrichten. Aber wir machen erstmal eben unsere Schnellfragerunde.
Ja.
Nehmen wir mal eingangs. Schule oder Fußball?
Schule.
Werken oder Sport?
Könnte beides sein.
Badminton-Turnier oder Boxspringen?
Dann lieber Boxspringen.
Unterrichten oder Schießen?
Schießen.
Rote Karte oder Elfmeter? Was ist schwieriger zu erteilen?
Rote Karte.
Ja. Nikolausdorf oder Emden?
Ich habe zu beiden noch Verbindungen. Ich bin in Nikolausdorf angefangen mit meinem Fußball.
Wissen wir doch. Borkum oder Norderney?
Borkum.
Gehfußball bei FT oder Alte Herren in Wiebelsum?
Gehfußball, aufgrund meiner Gesundheit. Ja.
Dieser Spieler hat es mir als Schiedsrichter immer schwer gemacht.
Gibt's einige.
Da guckt er dich so an.
Sehr
respektvoll.
Da gibt es Schlimmere.
Ja. Aber nicht viel.
Dieser Trainer hat es mir als Schiedsrichter immer schwer gemacht.
Da gibt es auch einige.
Ja. Ein Sportler, der mir beim Begriff fairer Sportsmann als erstes in den Sinn kommt aus Schiedsrichterzeiten.
Oh, das ist schwer.
Ja, das ist schwierig, so schwierig, schnell. Ne? Ja.
Waren viele, die ich, das sind aber namentlich, also kann ich im Moment, also
zu viele Spiele gepfiffen. Und
zu viele Spiele. Es gab da Saisons, wo man über 100 Spiele gepfiffen hat.
Ja,
Wahnsinn. Mhm. Ja. Der Umgang auf dem Feld hat sich ja auch dann wahrscheinlich so geändert über die Jahre, ne? Wären Entscheidungen heute anders hingenommen? Was sind so die größten Unterschiede, wenn du so Anfänge zurückdenkst zu heute im Umgang mit dir als Schiedsrichter?
Früher war man als Schiedsrichter noch eine Respektperson. Da wurde die Entscheidung hingenommen, es wurde zwar gemeckert, dann drehte man sich um und dann war die Sache erledigt. Heute siehst du ja ganz häufig, das fängt ja schon in den bei den C-Junioren fängt er schon an. Du hast ja sofort bei einer Entscheidung, die irgendjemand nicht passt, kommen von außen die Bemerkungen der Betreuer, und du hast ja so ganz, ganz schnell eine Rudelbildung, dass die Leute auf dich zukommen und was von dir wollen. Das gab es früher nicht. Wenn der Schiedsrichter entschieden hat, wurde es hingenommen und dann war es erledigt. Und das hat sich also in letzter Zeit unwahrscheinlich geändert. Und was sich geändert hat, was es früher nicht gab, war dieses elendige Spucken. von den Spielern. Das gab's früher nicht. Mhm. Ne? Wenn ich heute das sieht man ja im Fernsehen und das fängt ja schon bei den D-Junioren an. Die fangen ja schon an mit so einem Mist. Die gucken sich das alles ab, aber das finde ich also, das hat jetzt also einen himmelweiter Unterschied. Und vor allen Dingen die Schauspielerei.
Ja.
Ne? Das hast du bei einem Mädchen- und Damenspiel hast du das nicht. Bei einem Damenspiel, diese oder Mädchen, wenn die verletzt liegen bleiben, dann haben die was. Dann ist da was los. Dann kannst du mal da hingehen. Sonst stehen die wieder auf und spielen weiter. Bei den Herren, die machen erstmal 3 Luftrollen und dann jaulen sie auch noch rum, dass sie was haben. Und wenn sie wieder aufstehen, dann können sie laufen wie so ein junger Gott. Also das ist also. Mhm. Das hat sich auch gegenüber früher wirklich auch geändert. Und wenn man überlegt, erstmal ist der Fußball auch schneller geworden. Du hast unwahrscheinlich viele Techniker. Früher wurde in einer ganz anderen Sache gewählt. Wir spielten noch immer eine Fünferreihe mit Libero eine ganze Zeit. Gibt es heute gar nicht mehr. Da spielte mit Mittelstürmer links außen, rechts außen. Da gab es keinen Sechser. Da gab es 2 Mittelfeldspieler. Da gab es früher den sogenannten Mittelläufer. Vorstopper und das war's.
Ja.
Und heute hat sich das unwahrscheinlich geändert. Und es wird heute ja auch nicht mehr so viel wie früher mit langen Bällen gespielt. Nee. Früher gab es ja also, ich weiß von einem Verein, da spielten 2 Brüder und wenn der eine Bruder spielte Libero, wenn der ausholte, fing der links außen schon an zu laufen und dann hat er den Ball gehabt. Also sowas sieht man ja gar nicht mehr. Nee.
Das ist diese Kapitänsregel ja gar nicht so schlecht.
Nee, die Kapitänsregel
nicht.
Ich habe also mir eins angewöhnt, das habe ich gesehen von Dirk Wein, vielleicht sage ich den Namen euch was, der war ja Linienrichter 2. Liga und hat auch Regionalliga gepfiffen. Der sagte, wenn Sie was von mir wollen, 2 Schritte Abstand, dann rede ich mit Ihnen, sonst rede ich gar nicht mit Ihnen. Mhm. Und das haben die Spieler kapiert und dann haben die das gemacht und wenn sie das nicht für nötig hielten, haben sie umgedreht und weggegangen. Oder er drehte sich um und ging weg. Und das habe ich mir auch angeeignet. Und das finde ich also eine gute Sache. Abstand. Diese Kapitänsregelung, ja, aber wer hält sich denn heute an? Du hast ja, bevor der Kapitän da ist, sind ja schon wieder 5 andere da.
Ja, wurde anfangs ein bisschen anders gehandhabt als jetzt, ne? Also jetzt hat man schon wieder das Gefühl, dass das schon wieder so ein bisschen
aufs
lange Ende geschoben wird, ne? Ja.
Ja, theoretisch müssen dann ja allen, die vorher ankommen, gelb zeigen.
Ja.
Das macht auch keiner.
Nee.
Aber das ist ja ein dieser Weg, wie du es wieder in den Griff bekommen
willst. Ja,
so ist das halt. Anders funktionieren die nicht. Das ist
ja, bloß wenn du dir als Spieler wegen so einem Mist eine gelbe Karte einfängst und beim nächsten Foul, was wieder gelbwürdig ist, dann gehst du runter.
Ja.
Ne? Und das ist immer so eine Überlegungssache auch für den Schiedsrichter.
Mhm, stimmt.
Und wenn du, genau wie jetzt beim der Feldverweis jetzt im letzten Kickerspiel, nach 5 Minuten.
Ja.
Ich habe es nicht gesehen, aber da bringst du, wenn du so zeitig schon ganz früh gelbe Karten zeigst, dann bringst du dich selber in die Bedrohung, weil bei der nächsten gelben Karte ist er draußen. Ne? Hm. Und ich habe es immer so gemacht, einen Versuch hat er, eine Ermahnung und dann beim zweiten Mal ist es dann vernünftige Ansprache und dann kapieren die Leute so.
Hätte ich das mal vorher gewusst.
Wenn du so deine ersten und letzten Spiele vergleichst, ungefähr, man entwickelt sich ja selber auch weiter als Schiedsrichter über die Jahre. Was hast du zuletzt besser gemacht als am Anfang? Wo hast du dich am meisten selber weiterentwickelt, wenn du so drauf zurückblickst?
Ich meine, ich war körperlich immer sehr gut. Zu Anfang habe ich den Fehler gemacht, dass man versuchte, um möglichst schnell zu pfeifen, mit der Pfeife im Mund zu laufen. Und wenn du dann atmest, hast du zwischendurch mal einen Pfiff. Ist mir auch passiert. Ist natürlich also, habe ich also mir komplett abgewöhnt. Und vor allen Dingen, dass man also, früher versuchte man immer möglichst weit oder in der Nähe des Spielgeschehens zu sein. Dazu braucht man eine Bombenkondition. Und wenn die Herrschaften so in den unteren Klassen mit langen Bällen spielen, dann machst du das eine halbe Stunde und dann wirst du jenseits von böse. Nur im Laufe der Zeit hat man so eine gewisse Erfahrung. Dann kann man also, da ich selber Fußball gespielt habe und auch immer in Abwehr gespielt habe, kann man also Foulspiele und solche Sachen beurteilen. Hm. Und beurteilt man sie auch schneller. Schwierigkeiten hast du immer, wenn du alleine bist, abseits.
Ja.
Das ist immer so eine Geschichte und es war immer so, dass ich es mache lieber einmal lieber mehr abseits wie einmal zu wenig und du hast nachher gewaltig Ärger. Hm. Nur wenn du zu viel Abseits, also pfeifst, wo es kein Abseits ist, dann meckern natürlich alle. Aber du kannst das, wenn du keine Linie hast, kannst du das nicht alles entscheiden.
Undankbarer Job, oder?
Ja, in der Beziehung ist dann undankbarer Job. Nur was ich mir angewöhnt habe, was ich früher sicherlich auch nicht hatte, ist, dass man eine konsequente Linie hat, die du auf beiden Seiten durchziehst. Und du pfeifst sämtliche Fouls auf beiden Seiten, so wie du das gesehen hast. Und wenn du das machst, dann hast du auch wenig Schwierigkeiten. Nicht. Zum Beispiel Sonntag war es also im Spiel nicht so. Da sind einige Sachen auf einer Seite wurde gepfiffen, auf der anderen Seite nicht. Dasselbe hatte ja unser Kovac da mit Bayern, im Bayern-Spiel. Ne?
Kopfballtor von Kane, meinst du? Ja.
Das Kopfballtor von Kane. Für mich, ich habe es auch nur in Aufsang, ich als Schiedsrichter hätte faul gepfiffen. Er nimmt beide Hände, stößt in den Rücken und wenn du springst und kriegst so ein Ding im Rücken, dann hast du keine Chance, an den Kopfball zu kommen. Ja. Ich meine, das war ja früher, ich habe ja selber in der Abwehr gespielt, das war ja immer der Trick. Einen vor dem starken Mittelschirmer und einen dahinter. Und der hinter innen steht, der springt ihn an und der vorher steigt hoch, dann kriegt er den Kopfball. Macht er Hohlkreuz und dann ist es vorbei. Oder einmal Finger in den Rücken.
Ja, solche Tricks. Sagen, das können Abwehrspieler ja aber auch gegenüber Stürmern. Ich hätte es laufen lassen, weil es heute wird nie mehr gepfiffen, auch europäisch nicht. Ich weiß, was du meinst und jeder so. Die Argumente stimmen, aber das müssen halt dann auch besser verteidigen. Wieso steht keiner hinter Kane und drückt den ein bisschen nach vorne?
Natürlich.
Süle kann wieso kann der hochsteigen und Gyrasi noch dabei wegschubsen?
Ja,
das ist dann auch Dortmunds Fehler, weil die wissen, wie es heute läuft. Das nervt mich aber auch auf dieses Gedränge bei Ecken, oder?
Englischer Fußball, also das Gedränge beim Ecken.
Das nervt ja oft nur noch, also.
Und vor allen Dingen, was mir so aufgefallen ist, auch bei den Spielen, was früher immer so war, wo solange ich Fußball gespielt habe, wurden immer die beiden Torpfosten bei Eckbällen besetzt. Ja. Und wenn ich das heute sehe, wie viele Tore dadurch fallen, weil die beiden Pfosten nicht besetzt sind.
Ne?
Also das scheint zwar ja keine Trainerphilosophie mehr zu sein, aber wenn ich nochmal Trainer wäre, würde das passieren.
Mhm. Ne? Haben die Sonntag noch in Lokwart gesagt, Beispiel gegen Strudden? So ein Standardtor, da sagen, ja gut, die Pfosten wären ja nun nicht mehr besetzt, das ist nun mal so, aber dann hätten sie ein, zwei Sachen verhindern können. Aber
ich war in meiner Zeit ein guter Kopfballspieler und ich bin immer vorne von der Ecke, wo die Ecke kam, an den Pfosten gegangen. Und bis zum 5-Meter-Raum vorne, wenn die kurz kamen, habe ich alle gehabt. Alle mit dem Kopf gehabt. Hm. Und was drüber wegkam, musste der Torwart haben.
Ja, stimmt. Ganz einfach.
Ja, das war die einfache Regel. Ja. Und das siehst du heute gar nicht mehr, was da für Dinge. Ne? Also,
manchmal nee, so das, verkopft das vielleicht.
Und vor allen Dingen, man ändert, wenn man selber mal mit Liniendichter gepfiffen hat, ändert man sein Laufvermögen. Wenn du mit Liniendichter pfeifst, läufst du die Diagonale. Von einem Sechzehntel zum anderen. Hm. Und hast immer den Liniendichter im Auge. Der Liniendichter, das ist immer eine Absprache, Sache der Absprache. In seinem Bereich hat der Liniendichter mir das anzuzeigen. Im 16 haben wir früher immer gesagt, pfeife ich selber. Mhm. Nur wenn ich sie nicht sehen kann, Fahnenzeichen. Heute haben sie alle Funkfahnen und solche Sachen. Das hatten wir früher. Ich kann auch schlecht mit umgehen, weil ich ständig immer auf den Knopf drücke. Und dann hat er summt das bei ihm und dann guckt er immer so. Ich sage immer, ist nichts. Ich kenne nur noch die alten Fahnen und wenn das Fahnenzeichen kam, dann wurde. Ne? Ja. Und das habe ich auch immer gemacht, was sieht man heute auch ganz wenig, dass Schiedsrichter, vor allen Dingen jetzt sieht man ja häufig, dass sie sehr, sehr, sehr junge Linienrichter haben. Und wenn die so Beispiel vor der Trainerbank sind oder wo viele Zuschauer sind, so wie Sonntag, dann wirst du ja von außen hin angemotzt. Und die Jungs mit 14, 15 haben nicht das dicke Fell, als wenn ich da stehen würde. Und dann haben wir immer gesagt, wenn du die Fahne hoch hast, pfeife ich, ob es abseits ist oder nicht. Oder faul spielt, pfeife ich nicht, damit ich dich nicht hängen lasse, damit du selbst mehr Selbstvertrauen kriegst und sagst, ich habe es gesehen und dann ist das erledigt. Nicht? Und wenn du dann noch den Linien nicht überstimmst, das ist natürlich also dann für den armen Jungen. Ne? Und deshalb, das machst du nicht häufig und das kann ich mir gut vorstellen. Ich war ja nur lange auch im Schuldienst, ich weiß doch, wie die Leute ticken. Dann machst du, das als 14-, 15-Jähriger machst du das so lange, wenn du ständig überstimmt bist und deine Entscheidungen nicht anerkannt werden, dann sagst du hier. Nein. Da kann ich noch so eine Story, als ich nicht da, ich glaube, es war in Hage, da hatte ich einen Kollegen, der war unwahrscheinlich schnell. Der lief in die Diagonale und da war er gleichzeitig auf meiner Höhe. Ich sage, wenn du nochmal auf meiner Höhe bist, stelle ich meine Fahne hin. Ich sage, dann siehst du das ja selber, dann brauche ich ja gar nicht hin und her laufen. Ich sage, dann kannst du das ja selber. Ich sage, dann stelle ich meine Fahne hin und fahre nach Hause. Du brauchst ja nicht, wenn ich Blickkontakt habe von 15 Metern, reicht doch dicke.
Eigentlich schon.
Nicht? Und wenn ich alleine pfeife und ich bin 15 Meter vom Geschehen entfernt, dann brauche ich da nicht daneben stehen. Dann sehe ich doch, was da passiert ist.
Bernd, nimm uns mal mit auf deine fußballerischen Anfänge. Wie war das damals im Raum Vechta-Kloppenburg in Nikolausdorf?
Ja, ich bin also angefangen, Fußball zu spielen 1963. Und zwar gab es da noch keine F, ich glaube, es waren D-Knaben. Und dann habe ich ein halbes Jahr D-Knaben gespielt. Und weil ich so groß war, musste ich sofort in die C-Knaben. Und wir spielten D-Knaben mit 11, was heute ja gar nicht mehr möglich ist, und auf große Tore. Und da war immer der Spruch von einem Trainer, kleiner Torwart, gib mir einen Hochschreien. Ja. Nee, und dann habe ich da gespielt bis 67 und dann sind wir mit meinen Eltern nach Langföhren gezogen, ist ja Vechta. Dann habe ich bei Blau-Weiß Langföhren gespielt, aber schon in der A-Jugend und habe dann mit 17 in der ersten Herren gespielt. Die spielten damals in der Bezirksliga. Da habe ich mit 17 bis 71 habe ich dann also von 67 bis 71 habe ich in Langföhren gespielt. Dann wurde Abitur und dann musste ich nach Delmenhorst zum Bund. Und dann bin ich wieder zurückgegangen zu meinem Heimatverein Nikolausdorf. Dort haben wir dann Bezirksklasse und dann erste Kreisklasse, erste Kreisliga gespielt. Und da habe ich noch gespielt unter meinem früheren Nachbarn Eugen Gehlenburg. Vielleicht sage ich euch den Namen was. Das war mal DFB-Vizepräsident. Wir sind zusammen in den Anfangsjahren, also als Nachbarn im selben Dorf, wo ich geboren bin, also groß geworden. Und wir kennen uns schon seit Dings. Und er ist verheiratet mit einer Klassenkameradin von mir. Wir sind zusammen zur Grundschule gegangen. Und das war die Tochter vom Vereinswirt. Und dann wurde er da Trainer. Er hat selber sehr hoch, auch höher gespielt, ich glaube so in der höchsten Klasse, unter Regionalliga. Und der hat an uns trainiert und dann bin ich da wieder zurückgegangen. Und dann bin ich 78 hier nach Emmen gekommen und bin im Schuldienst gewesen. Und habe fast bis 80 dann in Nikolausdorf weiter gespielt. Und bin dann 80 hier nach Wiebelsum gegangen.
Das erzählen wir nachher noch. Wir bleiben noch mal kurz bei Nikolausdorf.
Ja.
Weil du bist ja heute noch Vereinsmitglied.
Ja, ich bin heute noch Vereinsmitglied.
Und man hat dich da anscheinend nicht vergessen.
Man hat ihn nicht vergessen. Ich würde sagen, wir hören einfach mal rein, ohne große Vorrede. Auf geht's.
Hallo Bernd, ich weiß nicht, ob du mich noch an der Stimme erkennst. Ich bin Heinz Thienel, der erste Vorsitzende seines Heimatvereins SV Nikolausdorf-Beverbruch. Ich hatte, als ich von der A-Jugend in die erste Herren kam, das Vergnügen, mit dir zusammenzuspielen. Heute würde man sagen, du warst ein echt cooler Typ. Auf dem Platz hast du immer bis zur letzten Minute gekämpft und alles gegeben. Dank deiner Größe warst du bei uns in der Abwehr der Horst Rubisch des SVN. Ich war zu der Zeit bei der Marine und musste sonntagabends um 21 Uhr auf dem Hauptbahnhof in Oldenburg sein. Oft hast du mich mit deiner Ente mitgenommen, nachdem wir in unserer Vereinskneipe bei Albert und Emma unseren Sieg gefeiert oder die Niederlage mit Bier und Jägermeister in einen Sieg umgetrunken hatten. Du bist ja immer noch Vereinsmitglied bei uns. Wir würden uns sehr freuen, dich mal wieder auf unserer Sportanlage zu begrüßen. Wünsche dir weiterhin alles Gute und die 50 Jahre Schiedsrichter wirst du noch locker voll machen. Gruß aus Nikolausdorf, Heinz.
Ja, Tina Sante hier.
Ja, cool, ist doch schön.
Ja, schön. War auch lange, erster Vorsitzender hat auch lange trainiert. Er war auch ein guter Fußballer. Er hat nachher in Kloppenburg gespielt und Mollberg.
Ah, ja.
Mollberg spielte damals in der Landesliga, was?
Die haben hochgespielt, ja.
Oder Bezirksoberliga, da hat Mollberg gespielt. Da waren wir nochmal als mit Robert als Schiedsrichter gespannt und da spielte Heinz auch mit.
Er hat gerade gesagt, hinten, ne, Horst Rubresch.
Ja.
Ja, wie würdest du dich selbst als Fußballer beschreiben zu der damaligen Zeit? So eher robust, kopferstark und oder wie?
Ich habe nur einen rechten Fuß, den linken Fuß, damit ich nicht umfalle. Hm. Aber ich war immer aufgrund meiner Größe ein guter Kopfballspieler und hab dann und war ziemlich schnell. Zu der Zeit lief ich also die 100 Meter so um die 12.
Oh. Ui. Das war schon ordentlich.
Ich bin also
beim Fast Bund so schnell wie Todi.
Ich bin Bataillonsmeister geworden in Delmenhorst über 100 Meter, ohne Spikes, nur mit Turnschuhen in 11,6.
Ui. Puh.
Trotz der Größe.
Trotz der Größe, ja. Ja, die anderen mussten ja fünfmal treten, wenn hatte ich schon.
Ja, warst du schon einmal ausgeholt.
Ja, und
Usain Bolt war auch groß, ne? 1,96.
Ja, die haben dann immer so lange Schritte.
Ja. Das ist schon Wahnsinn. Ich muss aber dazu sagen, zu der Zeit hatten wir zwei mit, also die auch da Soldat waren, die hatten einen Trainingsplan mit, die spielten damals in Bentheim oder sowas, die spielten auch in der Landesliga. Der eine war Torwart und der andere spielte im Mittelfeld. Und dann haben wir von Montags bis Donnerstags jeden Abend trainiert. Ne? Und das war ja natürlich, also, und dann konnte man sich sonnabends ja auch noch einmal was leisten, was die anderen sich nicht leisten konnten, weil man dann war man ja topfit.
Ja.
Und daher kam also, das war so. Und Kopfballspiel war immer so meine Sache. Ich meine, heute macht man das nicht mehr. Wir mussten da damals noch als Kopfballpendel. Das gibt es heute gar nicht mehr.
Ja.
Und wenn du das, wenn du einmal nicht hoch genug gesprungen warst und kriegst den Ball ins Gesicht, das zweite Mal sprengst du hoch genug. Dann sprengst du hoch genug.
Ja.
Ne? Und daher war das also, das war so. Und ich mochte das gerne, Kopfballspiel.
Mhm. Ja.
Und vor allen Dingen, ich habe dann immer Libero gespielt. Du konntest das, wenn du Auge hattest, konntest du schnell ablaufen. Ne? Du brauchst ja auch genug. Du konntest auch das.
Mhm. Ja. Was du damals noch nicht wusstest, wir aber jetzt seit einigen Minuten mit dem Nachbarsjungen Eulen Gehlenborg, ist der spätere DFB-Vizepräsident bei deinen fußballerischen Anfängen an deiner Seite, später sogar dein Trainer. Wir haben dich jetzt ja selbst gehört, wie du dich als Fußballer einschätzen würdest. Das wollen wir jetzt mal überprüfen und haben deshalb mit deinem früheren Trainer gesprochen. Hier ist Eulen Gehlenborg zu deinen früheren Zeiten in Nikolausdorf.
Oh, das ist sehr lange her. Auf der anderen Seite ist es aber so, wenn ich das richtig erinnere, dass er zumindest eine Saison dann in Nikolausdorf gespielt hat und ich da, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich da als Trainer fungiert habe, das kann, oder als Berater, ich weiß es nicht, das müsste ich nochmal selbst recherchieren.
Ja.
Und der ist natürlich dann doch alsbald weg zu seiner Lehrerstelle beziehungsweise nach Ostfriesland gewechselt, das wusste ich wohl. Und habe ihn da auch ein paar Mal getroffen, wenn entsprechende Veranstaltungen da waren und ich dann als als Gast dort eingeladen war, haben wir uns hin und wieder getroffen. Also in den letzten, ich glaube 10, 20 Jahren, aber nicht mehr oder 15 Jahren bestimmt nicht mehr. Und von daher hat man sich natürlich aus den Augen verloren und schön, dass der jetzt mal mit seinem Werdegang und seinen immer noch beachtenswerten Aktivitäten dann mal in einem so einen Podcast sozusagen Gegenstand der Behandlungen ist, um es in Anführungsstrichen zu sagen.
Konnte er Fußball spielen? War ein guter?
Der war durchaus einer der Guten. Ich will es mal so sagen, er war natürlich ein bisschen schlagsig, länger, kopfballstark.
Ja.
Und war da nicht so filigran, wenn es am Boden darum ging. Aber nein, er war schon ein guter Fußballer.
Ja, wunderbar. Alles klar.
Schöne Grüße und alles Gute und weitermachen.
Jawohl, das war Eulen.
Oh, ja, er hat uns schon trainiert, da spielt er noch in Bösel.
Ja.
Da spielt er noch in Bösel. Und dann ist er, kam er zu uns, ja. Aber wir hatten ja doch schon einen Trainer.
Ja.
Trainer hatten wir mal den also vielleicht sagt der Name euch was, Ackerschott. Carsten Ackerschott. Das war, der Vater war eine Legende bei Werder Bremen. Und Carsten Ackerschott kam zu uns als Trainer, die hatten also, die spielten damals Bezirksklasse. Und der kam auch ein super Fußballer. Also das war ein Fußballer vor dem Herrn. Und vor allen Dingen in der dritten Halbzeit war er besonders stark. Der kam damals aus Brake. Und er wohnte dann in Oldenburg und kam dann immer zu uns von Oldenburg bis Nikolsdorf an, sind 17 Kilometer, das kommt so. Und zu der Zeit, wo er Trainer war, spielt auch mein Bruder mit. Mein Bruder, der wohnt jetzt inzwischen in Krefeld. Und da spielten wir in der Bezirksklasse beim VfL Wildeshausen. Die spielen heute, wir haben schon mal Landesliga gespielt, die spielen und da spielten wir. Und der war natürlich, weil er auch schon mal Werder gespielt hatte, mit allen Wassern gewaschen. Ne? Da geht er den Torwart an und der Torwart hat den Ball in der Hand und Schiedler hat nicht gepfiffen, ist das Laufen und dann sagte der Torwart, ich hau dir einen in die Fresse. Da sagt er zu ihm, der muss den Ball dahin, muss den Ball ja weglegen. Ne? Aber der Torwart legt den Ball weg, er steht den Ball und schießt ins Tor. Schiedler gibt Tor. Da. Ja, ich habe meinen Bruder noch getroffen, haben wir letztens noch die Wahl vor 14 Tagen. Ich weiß, noch in Wildeshausen von Ackerscholl. Ja, also haben wir uns totgelacht. Und wir haben da auch 2-1 gewonnen. Aber das war so, solche Schlitzohren, das war so ein Wiesenschlitzohr hoch zu drei.
Ja.
Und link, also als Gegenspieler hatte ich den also nicht haben, ein ganz linker Spieler. So mit Kneifen und all so ein Scheiß, also alles so.
Ja, ja.
Das war der Vorgänger von euch.
Es gibt so diese Geschichte, ich weiß gar nicht, ob die so stimmt, aber du wirst im Spiel vom Platz gestellt und denkst dir so, das kann ich auch, das kann ich besser. Erinnerst du dich noch an dem Moment?
Ja, es war an der Seitenlinie und ich grätsche, treffe auch den Ball und dann hat der Schiedsrichter, ich habe den Namen vergessen, wieder Bayernmann aus Löning, schmeißt mich runter. Und dann habe ich 4 Wochen gekriegt. Und dann habe ich gesagt, also den nächsten Lehrgang, kannst mich schon anmelden zum Vorsitzenden. Ich sage, da gehe ich hin. Den nächsten Videolehrgang, den mache ich. Ich sage, das kann ich besser. Ich sage, so was, also. Und er stand nur noch 5 Meter daneben. Ich sage, das kann ich besser. Und dann habe ich den Lehrgang gemacht und habe meine Prüfung gemacht am, ich glaube, 4.12.76. in der Sportschule Lastrup.
Ja.
Ne? Da war es, glaube ich. Und unser Lehrwart war, glaube ich, Herbert Hosemann. War der höchste Schiedsrichter im Kreis Kloppenburg damals zu der Zeit. Und der war auch Lehrwart und da habe ich meine Prüfung gemacht. Und dann habe ich, war ja Jahreswechsel und dann mussten wir, glaube ich, im Februar mussten wir schon wieder spielen. Da kriegte ich ein Spiel in Bösel. Und habe das auch gefilmt, war ein C-Jungspiel. Und danach kam von Nikolsdorf die B-Jugend, musste die B-Jugend spielen, war aber kein Schiedsrichter da. Da sagte der Betreuer zu mir, der spielte mit mir zusammen in der ersten Herren und sagte, ja, du bist ja hier, pfeifst du das Spiel. Und dann habe ich so beim ersten Mal sofort 2 Spiele ineinander gepfiffen.
Ja, und dann warst du gleich drin.
Und dann war ich gleich drin. Und, ja, und dann war es ja so, dass ich aktiv spielte. Dann habe ich also Spiele gepfiffen, entweder sonnabends oder die A-Jugend spielte viel sonntags morgens um 11 Uhr. Habe ich das Spiel gepfiffen und dann habe dann um 3 Uhr selber noch gespielt. Ne?
Hm. Wir gehen noch einmal kurz zurück zu dem legendären Moment.
Wir müssen noch mal zurückkommen auf den Platzverweis. Du sagst, es war kein Rot.
Nee, ich hätte dafür kein Rot gegeben, aber nun, der Mann hat mir dann Rot gezeigt.
Wollen wir den Mann auch mal hören? Hier ist Hermann Bahlmann zu den Vorkommnissen damals.
Vorkommnisse. Weißt du das überhaupt noch?
Tumulte.
Tumulte.
Hallo Bernd Schmidt, hier ist Hermann Bahlmann vom VfL Löning. Ich habe heute gehört von einem Herrn Seitz und auch von einem Herrn Wagner vom VfL Löning, dass du dich damals ca. 1975 entschieden hast, Schiedsrichter zu werden, weil du bei einem Spiel für den SV Nikolsdorf von mir vom Platz gestellt worden bist. Deswegen weiß ich nicht genau, aber in über 40 Jahren Schiedsrichtertätigkeit habe ich Spieler vielleicht 8 bis 10 nur wegen groben Faulspiels vom Platz gestellt. Und weil du mit meiner Entscheidung nicht einverstanden gewesen bist, bist du danach Schiedsrichter geworden und wärst es auch heute noch in der D-Jugend. Wenn ich aufgrund meiner Knieverletzung mit 81 Jahren nicht vor 15 Jahren das erlebt habe, wäre ich sicherlich auch noch eine D-Jugend tätig. Und zum Abschluss, du weißt ja, ich du weißt ja, Lehrer haben immer Tätigkeit, du bist ja, du warst nicht erfahren, aber Lehrer, ich auch, also Lehrer haben ja immer recht, also muss ja wohl mein Platz vor meinem, ich schmunzel jetzt, berechtigt gewesen sein. Tschüss, Emma Ballmann, Frau Belöning.
Ja, guck, was sagst du dazu?
Was soll ich dazu sagen, wenn er das so gesehen hat, dass es kein Foul war? Ich habe es auch gefasst als kein Foul und war stinkig und dann hat er gesagt, das machst du.
Ja, guck, aber ist doch nett, dass er sich da ja, noch gemeldet hat.
Ich wusste gar nicht, dass, also ich habe ihn noch irgendwann nochmal pfeifen sehen, aber das ist auch schon 25, 30 Jahre her.
Du hast gerade gesagt, du erstes Spiel, die Partie in Bösel. Warst du aufgeregt damals? Weißt du das noch?
Ja, was heißt aufgeregt? Ich war damals auch schon Mitte 20 und dann für ein C-Jugendspiel, das waren ja alles 12, 13, 14-Jährige. Also sicherlich warst du aufgeregt, weil du, man wollte ja nichts falsch machen, aber das hat sich in Grenzen gehalten.
Hat man manchmal mehr mit den Eltern draußen zu tun als mit den Jungs auf dem Platz?
Ja, es war, zu der Zeit war es also noch nicht so schlimm, weil in der Klasse, also ist ja heute genauso bei der bei den C-Junioren hast du ja wenig Eltern. Und die Eltern, die dann dort als Fahrer oder Betreuer mit waren, die haben wenig was gesagt. Heute meckern ja die Eltern weniger und nur die Betreuer. Außer es spielt ein Sohn mit von denen, der da gerade am Platz steht und dem passiert was. Dann hast du natürlich also auch die, den Vater oder die Mutter auf dem Platz. Ja, ja. Das ist klar nicht. Aber sonst war es also weniger. Ich meine, das hat sich auch also geändert, dass also die Einflüsse von außen auf die Spieler immer mehr werden. Ne? Mm. Nur, ich weiß nicht, ob man, ich habe da selber auch schon Jugendliche trainiert, ob die das überhaupt hören. Ich kann nur sagen, solange ich Fußball gespielt habe, konnte der da draußen ruhig schreien und tun und lassen, was er wollte. Dann haben wir das gemacht, was wir für richtig hielten. Ja. Und nicht, also der hat sich ja die Lunge aus dem Hals geschrien und wir haben da gar nicht drauf gehört. Nein, das, nein. Aber das weiß ich nicht, inwieweit das in den Jugendbereich, okay, dass wenn du das so in den jüngeren Mannschaften siehst, bei den E und F, dann machen die Eltern ja das ganze Spiel, die beeinflussen ja das ganze Spiel von außen. Nein. Und das kriegst du aus den Kindern ja auch nicht raus, dass sie sagen, hör nicht auf die Eltern, hör auf deinen Trainer oder so. Ja. Da bist du als Trainer ja fünfter Rad am Wagen, da hast du ja. Ne?
Ja. In Spitzenzeiten hast du dann ja bis zu 80 Spiele pro Saison gepfiffen. Wie schafft man das denn so physisch und mental? Hast du das dann gemerkt am Ende des Jahres? Und warst froh auf die Pause dann? Oder hat es einfach so viel Spaß gemacht?
Das kommt ja nur darauf an, was für Spiele du hattest. Du hast ja viele jetzt und früher schon Jugendspiele gehabt, die in der Woche waren. Und am Wochenende hast du dann auch noch ein Jugendspiel gehabt und sonntags hast du dein Herrenspiel gehabt. Ne? Und ja. Das war dann schon in Ordnung. Ne? Aber es kam ja auch häufig vor, dass dass kein Schiedsrichter erschienen ist, dann haben sie dich angerufen, weil sie deine Telefone hatten, kannst du nicht eben kommen, zumindest in dem Emder Raum und so, ja, ich komme, ich warte mal in 10 Minuten bin ich da. Ne? Und dann, und mir hat das immer Spaß gemacht, dann gehst du hin und dann hast das zu Ende gefilmt, hast dein Geld kassiert und dann Bierchen getrunken und bist wieder nach Hause gegangen. Ne?
Ja.
Ich meine, es war ja nur so, dass ich auch die Zeit hatte. Ich habe ja in der Zeit, wo ich also nicht im Schuldienst war, sondern in der Jugendwerkstatt gearbeitet hatte, hatte ich um 5 Uhr Feierabend oder 4:30. Und dann warst du zu Hause, hast Kaffee oder Tee getrunken und dann, wenn du dann um 6 irgendwo hin musstest, das war dann ja angenehm. Dann warst du ja wieder. Ne? Und mir hat das immer Spaß gemacht.
Und dann gab es Jahre, in denen du die Mindestanzahl, so zwischen 15 und 20, ja kaum erreicht hast.
Ja, das also war.
Wie schwer war das mit so Familie, Beruf?
Ja, das war mit Familie. Du weißt ja, wie das ist mit kleinen Kindern. Wenn das Kind krank ist, dann kannst du sonntags nicht los. Und dann habe ich also das dann gesagt, ich kann jetzt am Wochenende, dieses Wochenende nicht. Und dann kommst du nicht also auf diese Mindestzahl. Ne?
Mhm.
Aber in dieser Mindestzahl sind nicht dabei die Spiele, die du in Anführungsstrichen sagte man früher mal schwarze Spiele. Da bin ich auch häufig noch angerufen worden. Wir spielen heute Abend um 19 Uhr Altherrenspiel. Kannst du nicht kommen und pfeifen? Die Spiele sind in dieser Statistik, tauchen ja nicht auf.
Okay. Nee.
Weil die Vereine melden diese Spiele ja gar nicht an. Und wenn sie die anmelden, wird der Ansatz auch keinen Schiedsrichter schicken oder sowas nicht. Und das ist aber für mich waren das dann in Anführungsstrichen schwarze Spiele. Die, ja, die sollten wir nicht pfeifen, aber ich habe da also gesagt, also, weil man die Betreuer und die Leute auch alle kennt, und habe ich gesagt, ich komme. Ja. Und das mache ich heute noch. Wenn einer anruft, sage ich, hast du Zeit? Ja, ich komme.
Aber da musstest du nach 3 Jahren mit zu wenig Einsätzen ja tatsächlich die Prüfung wiederholen.
Ich habe die Prüfung nochmal gemacht.
Wieder auf die Schulbank.
Ja, musste ich nochmal machen. Und zwar habe ich die zusammen gemacht mit meinem Sohn. Mein Sohn war damals 14. Der hat dann das Fußballspielen also mehr oder weniger aufgegeben. Der hat damals mit den Chatalas zusammen und in Bayreuth-Weiß hatten die eine Bomben-B-Jugend. Also C- und B-Jugend gespielt und danach hat er aufgehört, weil er Schwierigkeiten hatte, weil der ist so schnell gewachsen, hat Schwierigkeiten mit seinem Knie.
Ja.
Und dann hat er die Schiedsrichterprüfung gemacht, zusammen mit Jan Lammers und also der ist auch bei der Polizei, das sind Fechter jetzt. Der hat auch Regionalliga gepfiffen. Ja, ist er noch. Fällt mir gleich ein. Mhm. Die haben zusammen Schiedsrichter und dann musste ich nochmal Schiedsrichterprüfung machen und da war der Lehrwart, war Dirk Wein.
Ja.
Hier nehmen. Und da habe ich bei Dirk die Prüfung nochmal gemacht. Und da sagt er zu mir, willst du eigentlich noch hier? wir mussten ja die ganzen Lehramte besuchen. Ich sage, ja, wenn du mir das unterschreibst, dann komme ich nur zur Prüfung. und dann hat Sohnemann ja auch noch ziemlich hoch, der hat auch Bezirksliga gepfiffen. Hm. Mit dem war ich auch noch an der Linie.
Hm.
Und dann war er viel mit Peter Bartsch.
Ja.
An der Linie in der Landesliga, schon mit 16. Mit 16.
Ja.
Und den haben sie, Sohnemann haben sie verheizt in einem Spiel Bunde gegen Wehner. Da hatten sie einen Beobachter aus Werlte und da haben die nur 7 Punkte gekriegt. Und das war, und da hat er gesagt, den Scheiß mache ich nicht mehr mit. Und da hat er so aufgehört.
Hm. Ja, dein Sohn Eike.
Eike, ja.
Das Schiedsrichtergespann Schmidt. Hat es dann in seltenen Fällen gegeben in den Spielen, nicht so oft.
Nee.
Das hat uns aber nicht davon abgehalten, mal bei Eike nachzufragen, wie wir uns das Gespann Schmidt so vorstellen können.
Ich bin gespannt.
Und hier kommt seine Antwort.
Moin, schöne Grüße nach Ostfriesland. Das Vater-Sohn-Gespann gab es gar nicht so häufig. Ich könnte es vielleicht, glaube ich, gerade mal an 2 Händen abzählen. Aber Bernd weiß bestimmt genaue Zahl. Hat den Hintergrund, als 16-Jähriger, der in der Bezirksliga pfeift, ist der Weser-Ems-Kreis schon relativ groß ohne Führerschein. Daher musste ich immer zurückgreifen auf ein Gespann, beziehungsweise eine Saison lang war mein erster Assistent sozusagen immer mein Fahrer, deshalb hat er uns immer mitgenommen und konnte deshalb auch immer, konnten wir relativ weit fahren. Wenn der nicht konnte, kann ich mich daran erinnern, dass Bernd dann eingesprungen ist. An eine kuriose Situation kann ich mich erinnern. Wenn Bernd dann dabei war und es stand zweimal Schmidt auf der bei Fußball.de oder DFB.net hieß es meist, dass sie meinen Vater begrüßt haben als Schiedsrichter und mich als Assistent und waren dann eher ehrlich verdutzt, als es andersrum war, dass ich doch der Schiedsrichter war und Bernd dann mein Assistent. Das war die meiste Situation, kann ich mir erinnern, einmal, ich glaube, Concordia Erhofe. Und das zweite Mal war in Germania Leer. Da wurde nämlich mein Vater immer so, hey, herzlich willkommen, Sie pfeifen ja und. Und dann guckte mein Vater relativ verdutzt und sagte, nee, ich bin nur Assistent, mein Sohn pfeift. Und deshalb war es sehr kurios, aber an die genauen Spiele kann sich Bernd bestimmt viel, viel besser erinnern als ich. Sonst, ganz ehrlich, war das Gespann relativ entspannt, weil mein Vater hat den Assistentenjob dann extrem gut gemacht immer und hat danach halt auch immer, wie ihr ihn kennt, auch mit den Kollegen und Kollegen immer gesprochen. Von daher war es eigentlich immer ganz entspannt und ganz cool und ich denke da immer gerne dran zurück. Wie mein Vater dann mit mir Assistent war, viel häufiger hat er wirklich den Job des Fahrers übernommen in der zweiten Saison in der Bezirksliga da, weil dann war ich 17 und konnte mit dem begleitenden Fahren und habe dann auch gesagt, ich fahre, Aber da musste halt mein Vater oder meine Mutter immer mit. Und dann ist Bernd immer mit eingesprungen und war dann wirklich Fahrer und hat mich dann quer durch den Weser-Ems-Bezirks begleitet.
Jawohl. Wie ist das denn? Also es gibt ja Väter, die gucken Spiele von ihren Jungs und dann wird dann danach drüber gesprochen, auch beim Abendbrot und alles. Das hast du ja sogar mit dem zusammen das gemacht. War das auf Autofahrten immer viel Thema? Auch nach so einem Spiel, dann gab es noch mal eine kleine Kritik von dir, oder?
Ja, ab und zu hatte ich mal gesagt, also ich hätte das hätte ich anders gemacht, aber
das glauben.
Dann war es aber auch erledigt und dann kam mir immer die Antwort, was du immer hast oder was du immer siehst und dann zum Schluss habe ich dann gar nichts mehr gesagt, nicht? Also.
Ja, wir haben es ja jetzt anhand dieser Sprachnachricht schon gehört, also wir haben so einen kleinen zeitlichen Sprung vollzogen in Kurzform so. Bernd verließ seine Heimat, um Lehrer zu werden. Das hatte ja auch Eugen Gehlenborg schon angerissen. Du hast dann Lehramt studiert in Oldenburg und verbotenerweise steht hier in der Kneipenmannschaft Fußball gespielt, ehe es dich beruflich und ja wohnlich nach Emden verschlug. Am 1.2.80 bist du dann frisch auf Wiebelsum als Mitglied beigetreten, wo du fortan jahrelang als Schiedsrichter fungieren solltest. Aber da frage ich mich natürlich, warum verbotenerweise? In der Kneipenmannschaft.
Es war ja immer so, wir spielten immer entweder freitags abends in der Kneipenmannschaft, das war, ja, was war das, 74 bis 78. Bevor ich ganz nach Emmen gegangen bin, habe ich immer noch gespielt. Und dann, ich habe eine Zeit lang, da wohnte ich noch in Oldenburg. Ne? Und dann bin ich mir noch ein Jahr noch gefahren hier nach Emmen. Und dann haben wir immer gespielt. Nur es war ja immer so, wenn wir spielten, ich musste ja sonntags auch noch spielen. Und Kneipenfußball war ja, ich meine, wir hatten also eine Kneipe, da waren fast nur Studenten und zwei, drei, die nicht studierten. Alles Fußballer, alle, die also höherklassig spielten. Und dann spieltest du ja gegen Mannschaften, die körperlich nicht so fit waren. Und da habe ich mir auch mal eingefangen, so ein Knöchel, dick bandagiert, nächsten Tag und abgespielt und nach 5 Minuten haut mir da wieder einen drauf. Da muss ich mit Tränen in den Augen vom Platz. Da sagt Eugen zu mir, du hast gestern noch Kneipenfußball gespielt. Ich sage, ja, ich habe Fußball gespielt. Halt dich still und sag nichts. Hat auch nicht gemacht, aber das wusste er ganz genau, weil er studierte damals, glaube ich, auch. Er war, glaube ich, auch damals an der Uni in Oldenburg und dann wusste er das ganz genau. Und das haben wir gemacht. Wir haben eine gute Kneipenfußballmannschaft. 3 Jahre lang nicht verloren.
Ja, guck, das ist doch mal was.
Ja, und das Schönste war ja immer die dritte Halbzeit.
Ja, klar.
Anfang der 90er geht es dann zu einem weiteren Emder Verein, SuS Emden. Da warst du bis nach der Jahrtausendwende als Jugendtrainer und als Jugendleiter auch aktiv. Einer, der sich daran gut erinnert, ist der langjährige erste Vorsitzende von SuS, Rainer Ortgieße, auch Ehrenvorsitzender des Vereins. Und den wollen wir jetzt auch mal zu Wort kommen lassen.
Hallo Chris, hallo Toddy und hallo Bernd. Ich freue mich sehr darüber, dass auch ein Sportkamerad aus meinem Verein in eurem Podcast gelandet ist. Ja, ich kann mich noch gut erinnern, es war im Jahr 1993, als Bernd zu uns in den Verein kam. Ich meine, dass er seine Söhne Eike und Arne gleich mitgebracht hatte, die ja damals auch bei uns in der Jugend gespielt haben. Bernd war kein Unbekannter, da er als Schiedsrichter ja auch damals bereits aktiv war. Irgendwann übernahm er denn bei uns eine Jugendmannschaft als Trainer und arbeitete eng mit unserem damaligen, leider viel zu früh verstorbenen Jugendleiter Alfred Seckler zusammen. Die Zusammenarbeit wurde so eng, dass Bernd kurze Zeit später auch als stellvertretender Jugendleiter zum erweiterten Vorstand unseres Vereins gehörte. Legendär waren damals die Montagabende, sprich Spielausschusssitzungen. Die Älteren werden sich erinnern, Montagabend war Spielausschuss, das heißt, dort wurden die Spiele für das kommende Wochenende vereinbart. Wir hatten damals bei Spiel und Sport eine florierende Jugendabteilung, sprich nahezu alle Altersklassen besetzt und darüber hinaus auch noch 4 Herrenmannschaften. Somit hatten wir am Montag dann auch immer reichlich zu tun. Nach getaner Arbeit begaben wir uns anschließend an den Tresen und von den 6 bis 7 verbliebenen Sportkameraden musste jeder für alle ein Bier und einen Grünen ausgeben. Bernd war immer dabei, ich auch. Entsprechend spät kamen wir dann nach Hause und entsprechend schlecht ging es uns dann an jedem Dienstagmorgen. Aber es war eine sehr schöne Zeit und eine super tolle Kameradschaft, auch innerhalb des Vorstands damals. Immer wieder habe ich versucht, Bernd damals auch als Schiedsrichter für SuS zu gewinnen, aber er ist immer standhaft und treu gegenüber seinem Verein SV Bibelsund geblieben, was ja letztendlich auch viel über seinen guten Charakter sagt. Noch heute ist Bernd bei Spiel und Sport und ich bedanke mich sehr herzlich, dass er uns mittlerweile über 32 Jahre die Treue hält. Für die Zukunft alles Gute, lieber Bernd, bleibe wie du bist und ich hoffe, dass wir uns noch oft auf den Sportplätzen Ostfrieslands über den Weg laufen. Bis dahin, schönen Abend noch, euch zusammen, tschüss.
Jawohl, danke schön, Rainer.
Ja.
Kannst du so bestätigen?
Kann ich bestätigen, ja. Es war nachher noch, Rainer war eine Zeit lang weg und dann war hier ein Kollege von dir, Tony Manni Schröder.
Ja.
Dann sein Vater noch mit Jakob Schröder, lange gemacht. Das waren ja unsere alte Sachen. Ich habe dann auch noch viel gemacht. Ich habe mich mal so mit der Geschichte von Spiel und Sport beschäftigt und habe auch so etliche, was so Tafeln gemacht.
Ja.
Und das mache ich auch. So, und das war immer so eine Sache, wenn wir Weihnachtsfeier hatten, dann haben sich die älteren Leute immer noch so daran erinnert, was so nach dem Kriege war. Da ist natürlich unwahrscheinlich aufwendig, weil du musst ja mal ein Stadtarchiv oder irgendwo, kriegst ja nichts mehr. Ne? Und es ist ja nicht digitalisiert, das heißt, da musst du Zeitung blättern. Und kriegst, kommst du mit der Staublunge wieder raus.
Ja, stimmt. So in der Zeit, wo du die Jugendarbeit gemacht hast bei SuS, ruht ja auch so die Schiedsrichtertätigkeit, wenn das alles so stimmt. Ab 2005 hast du dann wieder mehr eingegriffen?
Ja, die ganze Schiedsrichtertätigkeit, also kann man nicht sagen. Es waren immer Tage, Sonntage dabei, wo ich selber noch gepfiffen habe.
Okay.
Weil die Jugendspiele waren ja, Sonnabends war ja Jugendspieltag, ist heute auch leider nicht mehr so. Mhm. Weil viele Herrenspiele auf Sonnabends gelegt werden, Sonntag und Jugendspieltag, und dann habe ich sonntags, also ne. Die legendären Spiele waren ja sonntags morgens um 9 Uhr.
Ja.
Das waren die legendären Spiele. Dann kamst du also, wenn du um 8:30, man sollte immer eine halbe Stunde vorher da sein. Und wenn man um 8:30 kam, war noch alles zu. Und dann kamen, also die ersten kamen so um 9:10. Und dann hast du gesagt, also dann kam also auch der Gegner. So, und dann um 9 Uhr müssen wir anfangen. Um 11 Uhr spielt die erste Herren. Ja, dann anfangen. Erwarten wir den Blatt. Uns fehlen noch zwei, die kommen gleich. Ja, und dann war das Viertel nach 9 und ich sage, dann müssen wir ohne Halbzeit spielen. Wieso? Ja, ich sage, wir müssen dann fertig sein. Ich sage, dann ist das nächste Spiel. Das geht nicht. Wir müssen erst eine rauchen. Ich sage, Damen und Herren. Ich sage, eine rauchen, Zigarette dauert 5 Minuten und dann weiter.
Ja,
Wahnsinn. Das waren so die legendären Spiele, die morgens um 9 waren. Und vor allen Dingen dann noch so wie jetzt um diese Zeit. Da war um 9 Uhr Anstoß, dann war es um 8:30 ja fast dunkel.
Ja.
Und bis die letzten dann kamen, dann war es so. Ne? Ich meine, die kamen ja immer noch zu spät. Also ich habe ja noch so eine Anekdote vom SV Niklosdorf, da spielten wir in Delmhorst. Da hat ein Spieler 88 Minuten seinen rechten Fußballschuh gesucht, weil er meinte, er hätte zwei linke mit. Hat noch 2 Minuten gespielt und dann war Schluss.
Ja, kann man auch mal machen.
Ja, das waren immer solche Sachen. Da kannst du nur Kopf schütteln. Ja.
Gekickt hast du aber auch noch, ne, bei den Senioren in Wiebesum.
Ja.
Und da kommt Toddy wieder ins Spiel. Da gibt es durchaus bekannte Namen, mit denen Bernd da zusammen gekickt hat.
Ja, genau. Ich denke da vor allen Dingen an Bernhard Hansen oder Manfred Bökhüs.
Ja.
Und wir wollten mal wissen, wie du dich auch im fortgeschrittenen Fußballeralter da so geschlagen hast. Deswegen haben wir einfach mal bei Torhüter-Ikone Bernhard Hansen, ehemals Kickers Emden, FC Loquart, Blau-Weiß Borsum nachgefragt. Und das konnte uns Bernhard noch sagen.
Bernhard, ja.
Nee, der war ganz anständig, würde ich mal sagen. War ein freier Fußballspieler. Aber ich glaube, ich war nicht auch Techniker, was er ist. Das ist eine heil nette Person. Genauso nett wie ich auch. Darum ist auch hier nach Wiebelsum gekommen.
Das ist Bernhard.
Du hast schon gelacht. War so ein guter Torwart? Was kannst du über ihn sagen?
Bernhard war so, der spielt bei uns im Tor und der hat mich mal umgerannt. Da war also, der Platz war ziemlich nass Und da kriegte ich Schnappatmung. Also da lag er oben noch. Der wog 240 Pfund. Ich denke, nun ist mit dir zu Ende. Und dann in dem Dreck. Und wenn er war ein Torwart, 5 Meter Raum war sein noch. Da brauchst du gar nicht reingehen. Und wenn du da warst, dann warst du platt. Und seitdem bin ich immer rausgegangen. Ich sage, Gott, du doch mal. Ja, ich nicht. Ja. Ja, das war Bernhard. War ein guter Torwart.
Ja.
Er war ein guter Feldspieler.
Auch?
Ja, er spielte, wenn wir einen anderen Torwart hatten, also so wie nachher war Böscher, der jetzige Hausmeister von Schule Wiebel, war bei uns ab und zu im Tor. Und dann ging Bernhard vorne als Mittelstürmer.
Ja.
Weil, wo Manni Beke sich verletzt hatte mit seinem Arm und so, hat er nicht wieder bei uns mit, also nicht mehr gespielt. Ne? Oder Bernd Böldüß hat noch bei uns gespielt, zu der Zeit. Da waren also noch Rein Geigen, lebt auch nicht mehr. Und Willi Wilms, das waren also die Experten. Und dann war ja die dritte Halbzeit entscheidend.
Auch da noch, aber gerade dann.
Gerade dann.
Aber war schon schön, dann nochmal mit so bekannten Namen dann auch selber zusammenzuspielen.
Das war schön, ja. Und vor allen Dingen, es hat ja immer Spaß gemacht, wenn du spieltest und dann hinterher das zusammensitzt. Das war ja immer das Schönste. Und vor allen Dingen, man spielte dann ja auch gegen Mannschaften, wo man auch einige Spieler schon kannte, ne? Die mich auch kannten und die man selber auch kannte. Ne? Und wir spielten ja auch zum größten Teil immer fast hier gegen Loquart, Pevsom, Twixlum, Ladelt.
Ja.
Das waren ja immer so die Mannschaften. Petcom, Borsum hatte damals noch einen alten Herrn.
Alles Derbys.
Ja, von alles Derbys. Und man kannte die Leute ja alle. Und dann hinterher saß man am Tisch und dann gab es einen.
Aber schön, dass Bernhard sich ihm gemeldet hat. Ist ja auch ein Loquart, ein großer Name. Schöne Grüße, gehen raus.
Und Bernhards Enkel ist ja...
Lukas.
Der Torwart, den hat er früher ja trainiert. Da stand er bei jedem Jugendspiel, ging er hin, hinterm Tor und hat Tor, Lukas Bescheid gesagt, da muss er.
Ah, ja.
Hat was gebracht anscheinend.
Ja, Bernhard war ein guter Torwart.
Ja,
Lukas ist auch ein guter.
Lukas ist auch super, ja.
Finde ich für die Liga einer der besten.
Top.
In der Liga.
Ja, bloß ab und zu hat er so mal so einen Schnitzer dabei.
Ist weniger geworden.
Ist viel weniger.
Ja. Sonst ab und zu hat er schon mal.
Ja, aber komischerweise eher, obwohl er ja auch groß und kräftig ist beim Rauskommen in der Strafraum. Wäre ja schon bei 1 gegen 1 und Fernschüssen überlistest du den eigentlich.
Nee, aber so, wenn er raus muss. Aber das hast du ja bei ganz vielen Torhütern. Wenn die aus dem 16er oder aus dem Torraum raus müssen, dann ist das also schon. Ne?
Aber tolle Entwicklung genommen, so auf jeden Fall. War das dann alles so, wenn ihr gespielt habt, auch eher so Spaßfußball oder wurde schon richtig noch, ging schon noch zur Sache, weil ihr wolltet ja bestimmt noch gerne gewinnen, wenn es mal um Platz ging, ne?
Es war immer so, dass man also gewinnen wollte, nur ich habe in meiner ganzen fußballerischen Laufbahn so gespielt, dass ich also keinen mutwillig also verletzt habe oder sonst was gemacht habe. Man will zwar gewinnen, aber wenn einer schneller war als meine Person, habe ich den laufen lassen. Ich bin nicht also so, wie andere das gemacht haben, die ja von hinten dann oder sowas oder umgegrätscht und solche Sachen. Das haben wir nie mehr gemacht. Also,
Kommen wir mal zum Thema G-Fußballer. Das finde ich auch interessant.
Vor zwei Jahren haben die Silberrücken von FT03 Emden den G-Fußball nach Ostfriesland gebracht. Der Ideengeber war seinerzeit Richard Weber. Bei den G-Fußballern ist auch Bernd seit ein paar Monaten aktiv, natürlich als Schiedsrichter. Und jetzt spielst du da auch selber mit. Um auch wirklich zu verstehen, was er da tut, hast du kurzerhand noch die Schiedsrichterscheine im G-Fußball erworben. Weil es da doch nochmal die ein oder andere regeltechnische Feinheit zwischen Fußball und G-Fußball gibt. Und wir haben mal bei Richard Weber nachgefragt, wie du dich da so schlägst und wie froh die sind, dass du dabei bist. Und das hat Richard uns gesagt.
Hallo, mein lieber Bernd. Du bist seit knapp einem Jahr bei den Silberrücken. Erst als Schiedsrichter und seit knapp 6 Monaten auch noch zusätzlicher Spieler. Man kann also sagen, du bist multitaskingfähig. Wir vom Walking Football Team freuen uns, dich in unseren Reihen zu haben, auch wenn der eine oder andere mit deinen Schiedsrichterleistungen nicht so ganz einverstanden ist. Wir hoffen, dass du noch viele Trainingseinheiten und auch das ein oder andere Turnier mit uns bestreiten wirst. Es grüßt dich dein alter KJA-Weggefährte, der liebe Richard.
KJA-Gefährte, ja.
Dabei hast du mal gesagt, ich habe zwei neue Hüften, ich könnte zwar hier auch noch mitspielen, pfeife aber lieber, aber jetzt bist du doch ab und zu noch dabei, die Hüften halten.
Die Hüften halten. Ja. Man hat also von ärztlicher Seite hat man mir gesagt, einziges, was ich nicht machen sollte, wäre Tennis spielen.
Ah, okay.
Weil dieses abrupte Abstoppen, ja, das ist nicht so. Und beim Gehfußball, wie es heißt, heißt gehen. Du läufst ja nicht. Und das dir, was Richard gerade sagt, ist, dass da siehst du bei jedem, der da mitmacht, egal ob das jetzt bei uns ist oder bei anderen Mannschaften, siehst du, wer Fußball gespielt hat.
Ja.
Und wenn du beim Gehfußball deinen Mitspielern den Ball nicht genau in den Fuß spielst, fängt er automatisch vorher, wenn du einen Meter vor ihm spielst, fängt er automatisch an, macht drei schnelle Schritte. Und das ist Laufen. Und das ist nach der Regel des Gehfußballs nicht erlaubt.
Da gibt es Foul und oder Freischuss für die andere Mannschaft?
Gibt es Foul und Freischuss für die andere Mannschaft. Genauso ist es, wenn ich auf der rechten Seite den Ball führe und auf der linken Seite mein Mitspieler fängt an zu laufen, ist auch Freistoß für die verteidigende Mannschaft. Das heißt, alle Spieler sollen nur gehen. Und gehen, das ist in den NFV-Regeln, da gibt es also Regeln dafür, ist es nicht festgelegt, was heißt gehen und was heißt schnelles Gehen. Mhm. Mhm. Es gibt einige, die machen also so 3-Meter-Schritte und da schleppt der Arschball über die Erde. Das ist für mich kein Gehen mehr. Und das habe ich abgepfiffen. Und da waren einige natürlich also etwas pikiert. Ja. Ich sage, für mich ist das kein Gehen. Ich sag, geh. Und ich...
Es wird anders gemeckert heute.
Ja.
Über andere Sachen.
Du musst dir das gemeckert. So vorstellen, das sind also, bei uns sind auch viele alte Fußballer dabei. Und wenn die dann das sehen und laufen und dann ich pfeife, ich sage, du bist gelaufen, das war doch kein Laufen oder so. Nicht, die sind noch so giftig zum Teil,
ja.
Dass sie also dann sagen, ne, das, aber das ist also ganz immer. Ganz entspannt.
Ja,
du musst das, ich mache es beim Gehfußball genauso, wie ich das auch in den Herrenspielen und Jugendspielen mache, meine Linie. Ich sage, das ist für mich kein Gehen und das pfeife ich ab auf beiden Seiten und dann ist das erledigt. Dann maulen sie natürlich und dann, ich sage, wenn du maulen willst, kannst du rausgehen.
Ja.
Ich meine, das habe ich auch, das sage ich auch den Jugendspielern vor dem Spiel, ich sage, anmaulen braucht ihr mich nicht, ich könnte euer Opa sein. Ich sage, alles spielt Fußball, alles andere mache ich.
Ja. Ne? Ja, läuft.
Ja, das, und dann gucken die mich an, was? Und dann fragen die mich immer, wie alt sind die alle? Ich sage, ich bin 74. Und dann laufen die noch so viel. Ich sage, ja, im Stehen kann ich da nicht. Ich habe früher genug erlebt als Spieler, die erst im Mittelkreis gepfiffen haben. Ich sage, dann mache ich nicht. Oh. Wenn ich so weit bin und das nicht mehr kann, dann höre ich auf. Nee, das will ich nicht. Also, du musst also zumindest. Versuche immer, so weit wie es geht, in Ballnähe zu sein. Nicht nur, wenn die anfangen, wie ich vorhin schon mal sagte, lange Bälle zu spielen, dann kannst du dann im Mittelkreis stehen bleiben.
Ja.
So, da kann der Knistelmacher Genickstarre, weil wir wahrscheinlich hinterher gucken.
Ja.
Nö, das ist doch so.
Einmal die Woche trainiert ihr bei FT mit den Gehfußballern?
Ja. Also jeden Mittwoch von 18 bis 19 Uhr. Wir sind jetzt noch draußen. Nur wir müssen eben gucken, dass wir irgendwie noch wir könnten in die FT-Halle gehen,
ja.
Nur die Halle ist sehr klein und die ist nicht im Winter nicht beheizt.
Ui.
Und das heißt, wenn du, wir sind alle älter, die Jüngsten sind also um die 50, die haben aber bei den Turnieren ist so meistens eine Grenze 57, 58, ne? Und alle sind älter, nur paar Leute sind dabei, zum Beispiel, wir haben auch einen, die haben kaputte Knie, die spielen mit Bandagen, also mit denen könnte ich ja nicht laufen. Die dürfen natürlich mitspielen, aber wenn du dann da sitzt und hast 10 Minuten oder was gespielt und musst dann wieder Pause machen, die Gefahr, dass du dich erkältest und sowas, das will man dann ja nur auch nicht. Ne? Nur muss man gucken, wie wir das jetzt hinkriegen.
Mhm.
Aber das ist eine Sache. Und der Sinn dieser Geschichte ist ja, dass man sich bewegt. Und bei uns hat das mal einer gemessen mit der Uhr. Der ist also in dieser Stunde 3,5 Kilometer abgerissen.
Oh,
das, das ist schon eine ganz, ganz schöne.
Ja.
Nur gegangen. Also,
ja.
Ja, nur
da muss man trotzdem erstmal.
Ja, das muss man. Schon, ja. Das ist also.
Schon nicht schlecht. Aber wo du gerade sagst, dass du immer noch. Also aktiv bist, auch es gibt auch noch dieses traditionelle Altherrenturnier auf Borkum,
ja.
Solche Geschichten und dazu passt dann, das können wir mal dann vorziehen, praktisch die Frage unseres vorherigen Gastes, wir haben ja das Trikot auf dem Stuhl hängen, Holger Wulff war da vom SV Große Feen.
Große Feen, ja.
Und der hat uns diese Nachricht zukommen lassen und ein paar Fragen an dich.
Moin moin in die Runde, moin Toddy, moin Chris, moin Bernd, schöne Grüße aus Griechenland. Bernd, ich darf dir eine Frage stellen, habe da 2 bis 3 vorbereitet. Und zwar zum einen, was hat dich immer wieder als Schiedsrichter motiviert? was treibt dich dort immer an oder hat dich immer wieder angetrieben? Zum Zweiten, was war das schönste Erlebnis als Schiedsrichter? Und die dritte Frage ist, was war dein negativstes Ereignis? Bin gespannt auf deine Antwort. Ich höre auf jeden Fall mal rein. Schöne Grüße in die Runde, viel Spaß noch und bis bald.
Negatives Ereignis war also das, was ich vorhin gemacht habe, dass man mich in Papenburg verhauen wollte. Das war also für mich das negativste Erlebnis, obwohl ich hinterher sagen muss, also den ersten Schlag hätte ich vielleicht auch noch abgewehrt. Das war das also Erlebnis. Ne?
Das Schönste?
Das schönste Erlebnis war, schönste Erlebnis für mich ist immer noch, dass man jetzt in meinem Alter, wenn ich einen Jugendspieler pfeife, sagt, in deinem Alter schaffst du das noch und du hast hervorragend gepfiffen. Mhm. Ne? Das ist für mich immer noch eine schöne Sache. Sonst schönste Erlebnisse ja, waren immer, wenn man als Schiedsrichter nicht aufgefallen ist und nicht in der Zeitung steht nächsten Tag und dann da wieder hinkommt und sagt, du hast gut gepfiffen. Das ist immer, war für mich immer das schönste Erlebnis. Ne? Mhm.
Ich finde, das passt gerade ganz gut. Wir haben noch eine Sprachnachricht bekommen von einer jungen Kollegin von dir. Die hast du am Samstag ja auch gesehen. 18 Jahre alt, pfeift bereits in der dritthöchsten Fußballfrauenliga Deutschlands. Felina Majeda Wilkens aus Großheide.
Ja.
Und die möchte gerne das hier wissen von dir.
Genau.
Hallo Toddy und Chris, hier ist Felina Wilkens. Ich bin 18 Jahre alt und selber Schiedsrichterin. Derzeit in der Frauenregionalliga und bei den Männern in der Bezirksliga. Und ich finde das große Klasse, dass du, Bernd, schon fast 50 Jahre Schiedsrichter bist. Und da habe ich mich gefragt, was in diesen fast 50 Jahren der Moment ist, an den du dich am liebsten zurückerinnerst. Also so einen richtigen Gänsehautmoment. Liebe Grüße.
Das war ein Bezirksklassenspiel Anfang Mai in Morlorf, wo ich am Ostermontag die Bezirksjugend, der in Morlorf gepfiffen habe. Und umgekehrt. Am Sonnabend habe ich das Herrenspiel gepfiffen vor 350 Zuschauern in Mordorf auf dem alten Platz an der Schule. Mhm. Mit den dicken Eichen drum zu. Auf der anderen Seite war ja die Aschenbahn.
Ja.
Und dann mussten erstmal da, weil auch so viele Zuschauer waren, ich sagte, die laufen mir ja alle auf den Platz. Und ich hatte ja auch keine Linienrichter. Das, und dann habe ich gesagt, spannt erstmal ein Seil, dass da keiner raufkommt. Das war das schöne Erlebnis. Und dann musste ich Ostermontag die A-Jugend pfeifen in der Bezirksklasse. Und kam ich hin, wollte mein Geld holen. Und sagte die aus der, vom Vereinslokal, so eine ältere Frau, sagte, ja, ich habe leider nichts für dich zu Ostern. Ich sage, warte mal, ich komme Montag wieder. Ich sage, dann habe ich was für dich. Und dann gefärbte Ostereier, habe ich zwei Ostereier mitgenommen und habe die am Montag dann der alten Frau überreicht. Die war baff, hat mir noch so ein Bier ausgegeben und das war so. Das war also wirklich eines der schönsten Erlebnisse. Und es war ja früher, Mordorf war ja auch immer so leicht sichernd. Und ich habe da nie Schwierigkeiten gehabt. Vielleicht lag es auch daran, dass ich mit dem damaligen guten Spieler und dem späteren ersten Vorsitzenden Ferdinand Mika zusammen 18 Monate bei der Bundeswehr war. Wir sind am ersten Tag zusammen angefangen und dann am letzten Tag zusammen nach Hause gegangen. Das war also, vielleicht lag es da dann, das war wie ein super schönes Ergebnis und seitdem haben sich alle beschwert, ich möchte nicht nach Mordorf, ich fahre da gerne hin. Ich habe da nie Schwierigkeiten gehabt. Und was war es noch?
Nee, das war's.
Das war für mich also wirklich so ein Highlight, muss ich sagen.
Ja, wenn man das alles so hört, was du so erzählst, ne, diese, woran du dich erinnern kannst und alles, da war dir letztendlich immer am allerwichtigsten, irgendwie, dass du mit Menschen zu tun hattest und dass man da gut auskommt. Also diese gibt ja auch eine Gemeinschaft dann und dann Fußballern, wenn du dann mit eingeladen bist und mir gehörst du ja dazu, ja, das Ganze drumherum, das ist wichtig, oder?
Ja, klar ist das wichtig. Vor allen Dingen war mir auch immer wichtig, dass man versucht, sein Bestes zu geben. Sowohl als Fußballer als auch als Schiedsrichter. Man kann sich versehen und man kann was falsch machen, ja, aber nur man muss auch so ehrlich sein und die Fehler auch mal eingestehen. Es kann ja sein, dass man sich versehen hat, nicht? Oder es anders gesehen hat oder solche Sachen. Nicht? Und dann, dass man auch dann mit den Leuten hinterher spricht. Für mich war es hinterher vergessen. Auch wenn ich jemanden des Feldes verwiesen habe, habe ich den Bericht erst immer montags geschrieben.
Ja. Ja.
Wenn das sonntags war. Habe ich immer montags geschrieben, dass du in der Nacht drüber schläfst. Dann hast du die Emotionen daraus, dann hast du irgendwie was daraus. Dann hatte man immer ja also seine Spielkarte, da hast du das ja, gesehen und dann hast du gesagt, ja, ne. Und dann hast du überlegt, es war zwar ein Feldverweis und dann hast du auch, wenn der Spieler sich hinterher entschuldigt hat und sagt, es war zwar faul, da habe ich das damit reingeschrieben, damit also man ja nicht unbedingt, man will ja nicht unbedingt den Spieler einen reinwürgen, wie man sagt. Ne?
Ja.
Dass das zum Nachteil ist. Ne?
Fair miteinander umgehen.
Fair miteinander umgehen. Ja. Und ich glaube, wenn du, das war in der Schule genauso, wenn du mit den Leuten fair miteinander umgehst und die Leute fair beurteilst, wird das auch wieder zurück, irgendwann wieder zurückkommen. Irgendwann, ne? Und das merke ich heute auch noch von den ehemaligen Spielern, die ich da gepfiffen habe, die sagen, ja, du warst nicht der Schlechteste. Ja, komm, ne? Und das fand ich immer schon mal sehr gut. Und wie ich schon sagte, also ich darf also in Ostfriesland noch auf allen Sportplätzen mich wieder sehen lassen, ohne dem, dass man sagt, hier, du kommst hier nicht rauf.
Ja.
Und war Sonntag in Riepe, ja genau so, da kannten mich auch so viele noch von den alten Spielern.
Ja. Nicht nur. Ja, gucken, wir sind manchmal noch zu so Abschiedsspielen eingeladen, wie dem vom Matthias Rosenwelt.
Ja.
Hast sogar die Karten stecken lassen, habe ich gehört. Ja. Ausnahmsweise mal.
Ja.
Aber das ist auch schön,
ja,
wenn man dann zu sowas.
Und vor allen Dingen, mache ich auch so Borkum, ich mache jetzt 5 oder 6 Jahre, fahre ich dahin zu diesem Altherrenturnier schon. Und was sehr interessant war, war dieses, 14 Tage später war ich wieder auf der Insel mit dem Turnier der aller ostfriesischen Inseln. Da war Borkum
Austria.
Und da waren von allen ostfriesischen Inseln waren eine Mannschaft da. Und das hat also, das war sehr, also sehr, sehr schön.
Ja.
Und auch sehr angenehm. Es waren also viele, auch gute Fußballer dabei, aber es waren auch viele dabei, die wohl selten Fußball spielen. Aber das hat also hinterher auch eine Bombengemeinschaft. Ne? Also da hat auch keiner gemeckert und keiner sagt, nee.
Ja, das ist doch gut. Gibt es für euch eigentlich in bestimmten Ligen auch schon sowas wie eine Altersgrenze? Ich meine, das war ja großes Thema Bundesliga so mit Manuel Gräfe, glaube ich, oder so. Wie ist das bei euch?
Nach oben hin mit Sicherheit. Aber nach unten hin gibt es also keine Altersgrenze, nur zu mir hat vor der Corona-Zeit, das war 17 oder was, hat der jetzige KSO gesagt, ich werde zu alt, ich könnte kein Herrenspiel mehr leiten und seitdem mache ich nur noch Jugendspiele und da habe ich, dazu kann ich nur sagen, also ich gucke mir viele Spiele an und wenn ich sehe, was wesentlich jüngere Leute da für Leistung bringen, also dann kann ich noch in meinem Alter.
Mhm.
Vielleicht liegt es auch daran, dass ich keine Erfahrung habe oder ich viel Erfahrung habe. Vor allen Dingen, was mich auch so an vielen Kollegen stört, ist, dass sie sich mit den Zuschauern abgeben. Ich habe das Fußballspiel zu leiten und die Zuschauer haben mich im Grunde nicht zu interessieren. Ne? Mhm. Nur es häuft sich in letzter Zeit auch bei Jugendspielen, dass die Betreuer von außen so viel dort reinrufen und das Spiel der Mannschaften so durcheinander bringen, beziehungsweise auch zum Teil beleidigend gegen ihre eigenen Spieler werden. Nur dann greife ich an, ich sage, das machst du mit mir nicht, also dann kannst du von draußen das angucken. Ich finde das also, man muss auch noch ein bisschen Mensch bleiben, sag ich mal. Und man sollte auch, vor allen Dingen, das werden sich auch die Jugendlichen und die Kinder merken, die das, wenn man die, ne?
Ja.
Und man sollte mit denen vernünftig reden und nicht dauernd anschreien oder sowas. Ne? Im Herrenbereich ja auch, den anschreien, aber da haben wir früher auch gesagt, LMA und dann geht's weiter.
Wir haben zum Abschluss noch zwei ganz schöne Erinnerungen reingeholt an dich, oder Toddy hat's gemacht. Wen hast du?
Ja, zum einen habe ich Peter Bartsch gefragt, was der uns noch so für Anekdoten erzählen kann. Das habe ich auf Anraten von Martin Brandt getan, der Vorsitzende des Schiedsrichterausschusses.
Ja.
Gerade angesprochen. Ne?
Ja, ja.
Der hat so ein bisschen in der Statistik gekramt, hat noch rausgefunden, dass du bis 2013, also im Alter von 62 Jahren, noch Kreisliga gepfiffen hast.
Mhm.
Er sagte, er war wohl gerne auf Borkum, wie ich das in den damaligen Ansetzungen sehe. Und er sagte mir, ich soll Peter Bartsch mal fragen, weil er so keine Anekdote auf Lager hatte. Er sagte, Peter Bartsch kennt jeden Emder.
Dann hättest du höchstens noch hier Helmut Fehnekamp fragen.
Ja.
Helmut Fehnekamp war zu der Zeit ja noch KSO vor Martin Brandt. Und der hat das auch wieder veranlasst, dass ich, nachdem ich also 2014 die erste Hüfte kriegte und 2019 die zweite Hüfte neu gekriegt habe, dann habe ich aufgehört und dann habe ich bei Helmut immer noch Spiele der Kreisliga, Schiedsrichter, die er gerne höher haben wollte, die habe ich dann als beobachtet. Ne? Mhm. Und dann kam also der Theo Reuss, der war Ansatzer der Jugend auf Borkum. Und den kannte ich von früher schon, der wohnt in irgendwie Wehner oder in der Gegend. Der war bei Nordseewerk und der war viel in Kiel. Und der arbeitete in Kiel und kam immer donnerstags. Und der rief mich an und sagte, ich kriege keinen, der nach Borkum fährt. Du fährst doch immer gerne nach Borkum. Und ich sag, die haben mich jetzt auf passiv gesetzt. Ich sage, wenn du das hinkriegst, das war dienstags, dass ich Sonnabend nach Borkum fahren kann, dann fahre ich dahin. Da dauert das also 2 Stunden, da hat er mich freigeschaltet wieder und dann bin ich Sonnabend nach Borkum gefahren und seitdem bin ich dann wieder aktiv, aktiv im Geschäft.
Ja. Die Geschichte von Peter Bartsch ist aber auch nicht schlecht.
Ja.
Die wollen wir uns jetzt mal anhören. Hier ist der Vorsitzende des Stadtsportbundes Emnes, der selbst höherklassig auch gepfiffen hat.
Ja.
Hier kommen da.
Jan Schmidt kenne ich schon sehr, sehr lange. Er ist natürlich in Emmen schon so etwas wie eine Institution. Als Schiedsrichter hatte er zu meiner Anfangszeit in den 90er Jahren, glaube ich, einige Jahre pausiert. Als sein Sohn Eike dann 2006 oder 2007, meine ich, mit dem Pfeifen anfing, hat er die Prüfung dann nochmal nachholen müssen, weil das nach 3 Jahren Pause so obligatorisch ist. Eike hatte ich dann auch sehr oft als Assistent an der Seitenlinie dabei. Bernd war damals neben seiner Tätigkeit als Schiedsrichter, kann ich mich erinnern, auch zweiter Vorsitzender und Schriftführer in meinem Verein, SuS Emden. Das müsste so 2009 gewesen sein. In dem Jahr hat SuS dann, glaube ich, zusammen mit Amisia Wolthusen auch die Emder Stadtmeisterschaft ausgerichtet, wo ich immer sehr gerne gepfiffen habe. Es war dann jahrzehntelang immer so, dass wir Schiedsrichter dann nach dem Turnier die Kabine noch für einen kleinen Umtrunk genutzt haben. Die alkoholischen Getränke wurden dann immer in der Sporttasche versteckt zwischen Trikots, Hose und Stutzen mit in die Halle reingeschmuggelt. Da kam auch jeder dann mal in die Kabine rein, Spieler, Trainer, auch die Verantwortlichen der ausrichtenden Vereine. Insofern an Bernd kann ich mich erinnern, auch an Manni Schröder, der war damals erster Vorsitzender von SuS. Und in der Regel waren wir Schiedsrichter immer die Letzten, die dann von den Ausrichtern und auch vom Sicherheitsdienst der Nordseehalle meistens irgendwann unter Androhung körperlicher Gewalt vor oder nach Mitternacht aus der Halle rauskatapultiert wurden und irgendwo in der Stadt oder im Vereinsheim des neuen Stadtmeisters ging es dann meistens weiter. Die Zeiten sind heute leider vorbei. Die Gemeinschaft der Emder Schiedsrichter gibt es so nicht mehr. Bernd war und ist noch einer der wenigen, die man ab und an auf dem Spielfeld sieht. Aber mit dem Nachwuchs ist es dann heute leider doch sehr rar hier in Emden. Deshalb erinnere ich mich immer sehr gern an die früheren Zeiten in unserem kleinen, aber feinen Fußballkreis Emden. Die wird uns keiner mehr nehmen können.
Jawohl, Peter Bartsch.
Ja, wir hatten ja, das war ja immer montags, waren wir immer in der Quelle. Und da wurden die Spiele vergeben.
Ja.
Und wenn ich da war, kriegte ich 2 Spiele. Und dann war ja Jakob Bocheler, war ja Kaso. Und dann, wo du da hin? Ja, hier so, kriegten wir so eine Postkarte. Und dann, und wenn du wegkommst, hast du so einen Stapel Post gar nicht. Also 3 Spiele in der Woche. Ja, ja, vor allen Dingen, wenn du im Sommer, wenn zur Saisonende die ganzen Nachholspiele und sowas anmachst. Ja, ja, ne? Ja, du hast ja nichts zu tun. Du bist ja zu Hause, du bist ja in Schuldienst. Du hast heute Nachmittag Zeit. Ich habe auch irgendwann mal ein Spiel gepfiffen. Der Kreis fuhr ja immer noch mal nach Amerika mit Gerd Kilian.
Ja.
Und da habe ich auch ein Spiel gepfiffen auf dem Kickersplatz, wo die Amerikaner hier war, da spielte hier Ort Giese noch mit, der nachher bei SuS gespielt hat. Ort Giese spielte da noch mit.
Mhm.
Und die beiden Müllings. Das war also, ich glaube, A-Jugend war das. Das habe ich mal gepfiffen.
Ja.
Mhm. Und dann habe ich mal gepfiffen, war ich mal an der Linie mit Günter Rosen da, der lebt ja leider auch nicht mehr. Kickers gegen. Höherer Verein. Auf der anderen Seite war damals Bernd Bülthus, da war ich auch noch an der Linie. Das ist auch im Kickersplatz.
Ja, guck, noch immer mehr Namen, an die man sich erinnert. Aber hattet ihr alle Tricks drauf, ne? So mit Alkohol in den Taschen oder zwischen Trikots oder sowas. Aber wir haben noch eine Nachricht, wie angekündigt, vom alten Bekannten.
Ja, Fossi, Matthias Voss.
Ah, Fossi.
Aber warte mal, wieso? Welche Erinnerungen hast du an ihn? Oder gibt es da irgendwie was du erzählen willst, bevor? Ich weiß nicht genau, was er sagt.
Matthias Voss war doch bei Susan und Dings im Tor. Ne? Ja. Und er war immer im Tor. Er war ja als Torwart war das ne, giftig. Ich sag, Voss, ich lass das. Immer mit beiden Knien zuerst springen. Ich sag, lass das. Und dann, ja, und sein Vater, der war ja ein super Skatspieler.
Ja.
Bei in Hinterne. Und dann kam der Vater und sagte, hast du wieder mit mir einen Jungen?
Ja.
Und Matthias war ja damals die ganze Zeit immer bei Meier. Der hat ja bei Meier, auf der Meierwerft gearbeitet.
Mhm. Okay.
Mhm. Und dann war er eine Zeit lang immer nicht beim Training, auch in Soßen. Ich war ja ein Bombentorwart, Matthias.
Ja.
Ich konnte immer gut mit dem Matthias. Wir nehmen noch einen. Ja, ich sage, ja, mein Gott.
Ja, das passt. Das ist, aber wir hören mal, was er zu sagen hat.
Eine kleine Anekdote habe ich tatsächlich noch. Es war eine Sportwoche, ich glaube, bei Frisch auf Wiebesum oder irgendwie sowas. Und ich kriege es nicht mehr ganz genau zusammen, mit welcher Mannschaft ich da aufgelaufen bin, mit dem TuS Pisum oder mit der Kickers A-Jugend noch oder sowas. Und dann habe ich mich über Bären, über den Schiedsrichter aufgeregt. Ich sage, Mann, Schiri, was pfeifst du hier? Ne? Also kein Mist oder irgendwie so, sondern ich habe nur gesagt, Mann, Schiri, was pfeifst du hier? Dann haut er in seine Pfeife, kam im Schweinsgalopp auf mich zu. Ich dachte, ah, jetzt kriegst du noch eine gelbe Karte, so eine Scheiße, jetzt halt mal einen Sabbel. Ja, dann kam er auf mich zu und sagt, ja, Fossi, ich habe heute keinen guten Tag, das sage ich dir, aber das eine sage ich dir auch, du hältst heute auch ganz schön scheiße. Und damit war die Sache erledigt. So, da habe ich geguckt, ja okay, alles klar, wenn der gute Bernd sowas sagt, dann nimmst du das hin, dann nimmst du es mit, dann passt die Nummer. Ja, immer auf Augenhöhe, ne? Er ist ein super, super netter Mensch.
Lars kann sich dran erinnern.
Ja, das kann ich mich noch erinnern, ja, das war ja nur mal so. Ne?
Ja. Ja, aber Sache erledigt.
Ja, sicher war die Sache erledigt.
Ja.
Nur, irgendwann habe ich es mal auch von den Bundesliga-Schiedsrichtern gehört, da, was sie so für Kommentare geben. Nicht? Und ich habe letztens auch zu einem gesagt, ich sage, wenn ich so einen Scheiß jetzt fragen würde, wie du spielst, ich sage, dann wärst du schon lange nicht mehr am Platz.
Ja.
Ja, du. Aber man muss wissen, zu wem man das sagt. Es gibt auch einige, die sind sofort beleidigt. Wieso? Sie haben mich beleidigt.
Ja.
Wie gesagt, für mich sind das Tatsachen, das ist keine Beleidigung.
Ja, aber Fossi ist nicht so.
Nö, Fossi nicht.
Das passt. Gab's mal, du sagst es ja gerade, aber es wurden ja von euch halt Spiele nicht gefilmt, wie bei der Bundesliga oder
nee.
Sowas. Gab es mal so Situationen als Schiedsrichter, wo du später in der Kabine dachtest, oh, hoffentlich war das richtig, da weiß ich nicht so genau, dass du vielleicht sogar mal schlecht geschlafen hast wegen irgendwas. Gab es so Szenen?
Ja, wo man hinterher wohl drüber nachgedacht hat, das war eine Szene, die ich erlebt habe, bei einem Zusammenprall, da kam ein offener Schienbeinbruch bei raus. Da konnte der Knochen durch nicht stutzen. Und da überlegst du das, also hast du das alles richtig gemacht. Aber ich habe mich da rausgehalten, weil ich ja so in Erste Hilfe bin ich schlecht, habe ich immer gesagt. Mhm. Ich kann nur Mund-zu-Mund-Beatmung, alles andere kann ich nicht.
Ja.
Und das war so, wo man hinterher wohl mal drüber nachgedacht hat, über so eine Verletzung. Auch die in der Sportwoche über die Verletzung von unserem Gewerkschafter, wer ist hier?
Thomas Preuß.
Der hat sich ja in Wiebesum, da spielte Wiebesum oder eine Auswahl, glaube ich, gegen Kickers. Und da hat er sich im Tor auch verletzt. Und seitdem hat er ja auch nie wieder Fußball gespielt. Darüber denkt man auch wohl mal, nach. Und dann, oh, so eine Entscheidung, ja. Das ist immer verschieden. Beim nächsten Mal sagt er, mache ich anders. Wenn du, wichtig ist, dass du sagst, das war nicht in Ordnung, nächstes Mal mache ich es anders. Oder ich lasse es laufen oder nächstes Mal mache ich es anders. Ne?
Ja.
Das muss man also, aber wenn man so wie das häufiger war, zumindest auch in der Kreisliga, was mal, da war Wilhelm Schmidt noch Trainer bei Friesia. Da habe ich in einer Saison, glaube ich, 14 Spiele bei Friesia gepfiffen. Und Wilhelm Schmidt kannte mich genau, weil der war ja früher bei der Post, der kannte mich genau. Du kannst als Trainer die Mannschaft auf den Schiedsrichter einstellen. Wenn du häufiger da bist, jeder Schiedsrichter hat seine Macken. Und du kannst auf diese Macken kannst du die Leute einstellen.
Ja.
Und dann wussten die das ganz genau. Ne? Es gibt also Leute, die auf Meckern unwahrscheinlich reagieren.
Ja.
Das hat dich normalerweise nicht zu interessieren. Wichtig ist, dass du die Foulspieler kennst. Das ist für mich wesentlich wichtiger. Ne? Und das stellst du dir drauf ein. Hm. Und das und wenn die das dann beherzigen, dann kommst du doch ohne. Denkst du, das ist so, sonst denkt man nicht viel drüber nach, weil also, Man weiß ja selber, wenn du selber gespielt hast, du weißt ja selber, ob du gut gespielt hast oder ob du scheiße gespielt hast. Okay. Und das merkst du auch als Schiedsrichter. Ne?
Ja,
okay. Ich kann mich noch an ein Spiel hier in Lokwart erinnern. Ich glaube, es war schon Bezirksliga. Da hatte ich 12 oder 13 gelbe Karten.
Ja.
Das war gegen Ihrhofer. Und Ihrhofer war immer schon von Anfang an eine eklige Mannschaft. Und dann mit der Meckerei, das Spiel hier, links noch mit dir, der Berufsschullehrer.
Bei Lokwart?
Bei Lokwart,
Schilling.
Ja. Friedhelm Schilling. Friedhelm Schilling.
Ja, das war lieber auf dem Platz, oder nicht?
Ja, mit Sicherheit.
Ja.
Friedhelm Schilling, ja. Ich hatte Friedhelm noch gefragt nach einer Geschichte. Ihm ist nichts eingefallen.
Nee, Friedhelm, nee. Nicht zu viele. Nee. Weil er dann hätte was sagen müssen, wo er selber schuld hat.
Selber schützen.
Wo er sofort sich selber schützen. Friedhelm, ja. Und nee, das war so. Und dann überlegst du das, ob du dann alles richtig gemacht hast. Nicht? Und das, also, es ist, was ich schon sagte, wenn du anfängst und das Spiel geht, ist ein ziemlich körperbetontes Spiel und du fängst also schon an, in den ersten 5 bis 10 Minuten gelbe Karte zu geben, dann bringst du dich in Schwierigkeiten. Weil du für dasselbe Foul musst du auf der anderen Seite auch eine gelbe Karte geben.
Ja.
Und wenn du das nicht machst, dann hast du ganz schnell Auseinandersetzung. Aber dann bist du ganz schnell bei 10 oder 12 Karten. Was du dann machen musst, ist, dass irgendwie mal so, dass jetzt habe ich die Schnauze voll, lass du hinten in die Tasche und sagst, meine Herren, das war's. Dann schickst du die nach Hause. Dann hast du vielleicht wieder Ruhe. Nur wenn du das nicht machst und hast den Zeitpunkt verpasst, ja, dann hast du verloren. Und das ist immer so eine Sache, die hat mich damals auch geärgert. Ne?
Letzte Frage, Bernd.
Ja.
Wenn du einem jungen Schiedsrichter heute einen Rat geben könntest, welcher wäre das?
Gelassen sein, sich ein dickes Fell anschaffen und nicht alles hören. Und vor allen Dingen sich auf dem Sportplatz bewegen.
So, lassen wir mal so stehen. Das ist ein tolles Schlusswort. Ja. Vielen Dank, dass du da warst. Hat uns viel Spaß gemacht.
Ja. Danke, ich bedanke mich auch. Ich könnte schon mal noch ein Buch schreiben.
Ja.
Wenn ich also einen guten Co-Mann nenne, würde ich mal ein Buch schreiben. Also man hat also in den Jahren viel erlebt.
Ja, hört sich so an.
Ja, das hat auch viel erlebt.
Toll, dass du das mit uns geteilt hast. Hat viel Spaß gemacht. Ja. Schönen Dank.
Ich kann euch ja noch sagen, wenn wir...
Ja, kommt noch was.
Nee, wenn wir unterwegs waren, wir waren aus Emder, ja, wir hatten ja ganz viele Schiedsrichter, die höherklassig gepfiffen haben. Ne? War damals Rainer Kleinauer, die waren mit Helmut Burkhöller und Bernd Bültus, die waren in Wilhelmshaven gewesen. Dann war ich mit Robert Bremer, Dieter Munke war und meine Wenigkeit waren in die Hofe gewesen und noch, und Erich Dierks und die waren auch irgendwo gewesen. Und dann trafen wir uns nach dem Spiel immer in der Mühle in Nüttermoor, in dem Mühlenstumpf. Da war früher eine Gaststätte. Mhm. Und da trafen wir uns. Und dann gab es erstmal. Und dann, Pflicht war immer, der Schiedsrichter muss den Linienrichter versorgen. Und dann haben wir natürlich dann, und dann alle drei hintereinander Emden hin und dann, ja, wir müssen noch was essen. Hast du ja da und überall, oder? Muss erst mal bei der ersten Mal so ein Schied. Aber das waren immer so schöne Sachen, die man dann da saß.
Ja.
Da wurde noch ein bisschen über das Spiel diskutiert und dann, wie viel Feldverweise hast du gehabt, wie viel gelbe Karten hast du gehabt. Boah, so lief alles in Ordnung und dann, das war immer so das Schönste.
Ja.
Bloß wenn ich so mit Rainer Kleinemann, dann mussten wir nach Lingen, dann war das Spiel um 14 Uhr, dann warst du um 8:30 unterwegs. Ne?
Ja.
Und du kamst dann abends ja auch um 8:30 wieder. Ja. Und dann hattest du ja nicht nur ein Bier getrunken. Da hast du von mir wieder. Ne? Das war ja auch noch so. Ne? Meppen wurde überall gewesen. Haselünne. Werlte.
Da kann man ja als Fußballer auch nur dankbar sein. Man schimpft ja selber auch über Schiedsrichter. Das gehört auch zum Spiel dazu. Man war auch schon vielleicht mal unfair behandelt.
Ja.
Mal fühlt man sich selber ungerecht behandelt, wenn man zum Team hält. Ich finde, das macht ja auch den Fußball mit aus, diese ganzen Emotionen. Aber wir hatten es schon mal drüber, wenn wir bei Lokwart Oblever 2 zugeguckt haben, wo Toddy mal kurz Trainer war.
Ja.
Sonntags morgens kannst ja, oder er kam mal später ein Schiri, da mussten die, oder er konnte nicht, hatte eine Panne, mussten sie irgendwie jemanden finden, der im letzten Moment eingesprungen ist. Und dann haben wir gedacht, so, man kann dankbar sein, dass es überhaupt Leute gibt, die dann sonntags morgens vorbeikommen und das machen. Weil sonst wird es das Spiel gar nicht geben.
Ohne geht's nicht.
Du könntest nicht anpfeifen.
Wenn keiner da ist, müssen die Mannschaften sich auf einen Schiedsrichter einigen.
Ja.
Die müssen sich einigen. Die können nicht sagen, wir spielen nicht. Die müssen sich auf jemanden einigen. Ne? Ich meine, das kommt ja bei mir auch noch häufig vor. Kannst du nicht eben kommen? Ich
sag,
ja, ich sag, wenn das in der Innenstadt ist, ja, ich sage, ich habe auch kein Auto, ich fahre mit dem Fahrrad. Ja, dann ist ein 10 Minuten bin ich da. Und dann das ist das erledigt.
Ja. Kriegst du auch Kilometer Geld?
Ja, denkst du denn? mit dem Fahrrad darfst du das zwar nicht, aber.
Nee.
Ich schieße davon ab.
Gaut. Nee, aber das vielleicht.
Ich muss jetzt am 1. November habe ich ein C-Jugendspiel auf dem Sonnabend bei. JV da,
ja.
Also Suchtplatz da, da ist von mir zu Hause sind das also knapp einen Kilometer oder was. Ich nehme das Kilometer gar nicht, ich rechne immer 90 Cent. Kilometer geht hin und zurück oder ist er. Ne.
Ja, gut, aber das wollte ich nochmal sagen, das sollte man dann vielleicht bedenken bei allen Emotionen mit Schiedsrichtern. Irgendwann muss er nochmal gut gewesen sein und denke, hier in Ostfriesland ist ja noch ganz vernünftig, wenn man in andere Bundesländer guckt, da geht es ja ein bisschen mehr zur Sache, soweit. Wollen wir es nicht kommen lassen. Bernd, vielen Dank nochmal für deinen Besuch.
Mhm. Jo.
Toddy.
Ich bedanke mich.
Du wolltest noch was anteasern.
Anteasern, den nächsten Gast.
Ja, November-Gast.
November-Gast. Du hast ihn gefordert, mehrere andere haben ihn gefordert. Und wir bringen Christian Diener hier ins Studio, Trainer von Sohusen. Der hat ja den schlafenden Riesen so ein bisschen wiedererweckt, zusammen mit Waldemar Schulz. Sind derzeit auf Ostfriesland-Cup-Kurs in der Ostfriesland-Liga. Und der hat auch zuvor schon ein bisschen was erlebt in seiner fußballerischen Laufbahn. Das hören wir uns mal an im November.
War auch ein super Fußballer da. Da gibt es, glaube ich, auch wieder einiges zu besprechen.
Ja.
Da freuen wir uns schon sehr drauf.
Auf jeden Fall.
Alles klar. Dann machen wir den Laden dicht.
Machen wir zu.
Für heute gucken wir mal, was gleich noch zu essen kriegen.
Bernd muss abpfeifen hier.
Oh, Bernd muss abpfeifen und dann geht's zum G-Fußball. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis dahin.
Bis dahin.